So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Zwangscast, nämlich der Nummer 21. Und wie immer ist hier der Thomas Ritter.
Grüezi miteinander.
Und heute als Gast. Ihr habt es vielleicht schon erwartet, dass das irgendwann so weit hätte kommen müssen.
Es hätte Ihnen müssen passieren.
Tada! Jetzt ist er da, der Bernhard.
Ominöse Bernhard.
Der unglaubliche Bernhard.
Herzlich willkommen.
Ich habe es vorher schon gesagt, ich werde nicht erwähnen, dass ich gezahlt werde, dass ich da den Bernhard imitiere. Ich habe natürlich wirklich einen anderen Namen, aber ich spiele jetzt oben den Bernhard für euch.
Ja, das ist nett von dir.
Es sind Zweifel aufgekommen, dass er überhaupt existiert und dann haben wir einen Schauspieler engagieren.
Sie haben sogar ein Facebook-Profil von mir angelegt. Das ist noch echt cool.
Das ist so sehr glaubwürdig.
Ja, alles für die Hörer.
Alles für die Hörer. Genau. Zu dir kommen wir eh noch später, nach dem Einstieg, glaube ich.
Beim Feedback?
Beim Feedback, ja, stimmt.
Ja, Feedback. Was? Das habe ich vergessen zum Nachschauen.
Ja, Bernhard, du willst schnell nachschauen.
Vielleicht hat der Bernhard einen Moment nachschreiben.
Soll ich es selber wiederholen? Also, wir haben das letzte Mal über Mobility geredet. Mhm. Und dort sind so zwei, drei kleine inhaltliche Fehler gewesen. Mhm. Ich habe vor zwei, drei Jahren auch ein Mobility-Abo gehabt. Und dort war es noch so gewesen, und ich nehme an, das ist immer noch so. Also ich habe es auch mit dem U-Abo vom TNW gehabt und dann irgendwie 30 Franken gezahlt. Mhm. Dass man das Auto hat man immer müssen dort zurückbringen, wo man es abgeholt hat. Also ich kann nicht im IKEA ein Auto nehmen und nachher heimfahren und es nachher bei mir daheim noch an einer Stelle.
Aber es ist nicht so, dass bei der Bahnhof das gegangen ist mal. Dass wir können halt beim Bahnhof abholen und dann aber an einem anderen Bahnhof abstellen. Ich habe das Gefühl, das sei gegangen mal früher.
Ich hätte eher behauptet, das ist nie gegangen.
Okay.
Bei Europcar zum Beispiel geht's, da kannst du das Auto irgendwann auslehnen und irgendwann anders in Europa zurückbringen und sie schauen selber, dass immer die Autos, die sie brauchen, vorhanden sind.
Es macht schon Sinn, dass es komplex ist, dass sie gerne hätten, dass man es am gleichen Ort wieder abstellt. Aber ja.
Ja, sonst musst du dir vorstellen, muss irgendjemand das Auto wieder da
anbringen. Eben, ja. Logisch, ja.
Das sobald du vorher nicht sagst, wo du es nachher anbringst, funktioniert, kann das eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Ja. Oder es würde viel mehr kosten müssen, zwungenermassen.
Ja.
Und das andere, was ich noch geschrieben habe, was ich dann halt so als Erfahrung gemacht habe mit dem Mobility-Abo.
Wem sie es vorne steht. Meins ist es nicht.
Meins ist in meiner Hosentasche.
Es ist, glaube ich, ein bisschen Moment.
Oh, Thomas!
Warte schnell.
Ja.
Shame on you, Mr. Ritter.
Shame on you.
Ja.
Ja,
naja, das passiert auch nicht mal.
Was mir dann eben auch aufgefallen ist bei Mobility, die haben ja eine recht grosse Palette, was für Fahrzeuge man da haben kann. Das geht irgendwie vom Smart bis zum Mercedes Vito. Mit dem Vito habe ich dann auch sogar mal gezögelt. Und mit dem Smart bin ich einfach mal so aus Lust gefahren. Und das ist irgendwie schon cool, mal so verschiedene Autos auszuprobieren. Mhm. Allerdings bin ich dann sehr enttäuscht gewesen vom 1er BMW. Weil der hat irgendwie gefühlt die 115 PS, glaube ich. Und der wiegt halt fast 2 Tonnen.
Ja.
Und der kommt einfach fast nicht vom Fleck. Und dann habe ich noch das Gefühl gehabt, es ist irgendwie wie abgeriegelt, dass man nicht endlos Gas geben kann. Und dann ist einfach irgendwie der Fahrspass bei dem Auto, es passt dann einfach nicht mehr.
Ja.
Und das ist natürlich die Idee, dass es fair ist, dass man nicht zu viel Sprit braucht und so. Aber der Fahrspass bleibt einfach total auf der Strecke. Es ist unheimlich praktisch.
Ja.
Wenn man nicht viel fährt, ist es wahrscheinlich auch günstiger. Aber es ist einfach kein Fahrspass für mich.
Okay. Ja, sie haben, ja, ich habe gesehen, kann das in Smart haben und sie haben mir sogar aber so Elektroautos noch sogar, habe ich gelesen. Also ich war auf der Mobility-Seite. Diese Woche hole ich das Abo. Dann kann ich es nachher auch mal erzählen, wie es so ist. Weil eben, aber das ist noch gut, wenn sie das Auto zurückstellen muss an einen Ort, wo es herkommt. Das heisst, dass mein Parkplatz vor dem Haus immer ein Auto hat.
Genau, außer sie ist unterwegs.
Jemand ist gerade unterwegs. Ja. Ja. Das ist eigentlich noch cool.
Und das mit dem Buchungssystem und so, das ist eben alles recht cool gemacht.
Mhm.
Also es ist damals schon cool gewesen. Ich nehme an, heute kannst du sogar mit einer Handy-App buchen. Also ist eigentlich vom ganzen System dahinter ist es super und auch die Grundidee finde ich gut. Was auch noch, oder was für mich persönlich nicht ganz richtig ist, ist, wenn du das Auto, du hast gesagt, gerade Stunden kostet ja quasi nichts. Mhm. Das ist, wenn du permanent fährst, dann kannst du schon vernachlässigen.
Ja.
Wenn du aber irgendwie am Donnerstag losfährst, verlängertes Wochenende machst und es nach 3 Tagen quasi hast, dann kommen die Stunden auch richtig teuer.
Ja, das stimmt.
Und das ist eigentlich auch für mich dann der Grund, wieso für mich Mobility kein Alternativen ist, weil ich fahre halt relativ oft neu mal an. Mhm. Bin dort 2-3 Tage, gucke okay, das Auto ja. eigentlich überhaupt nicht und fahre nachher wieder zurück. Und das ist mit Mobility halt hohe Tür dann.
Ja.
Also dann zahlst du eigentlich wie wenn du bei Europcar oder sonst einen Mietwagen würdest nehmen.
Ja.
Außer dass dann halt Kilometer noch dazukommen und beim anderen hast du Kilometer dann halt schon inklusive.
Ja. Ja, das stimmt. Aber eben, für mich wäre es eh so, ich muss einfach was Grosses transportieren, meistens in der Stadt selber halt. Ich muss in den Laden, muss irgendwas Grosses holen und sonst zu Hause bringen. Und dann ist sozusagen der Stundensatz sozusagen vernachlässigbar.
Ja, klar, für so etwas Gleis zahlst du nicht mehr 10 Franken.
Ja.
Und du musst erst mal ein anderes Mietauto finden, wo du für 10 Stutz kannst
2 Stunden. Eben, ja, das ist wirklich so. Und für das habe ich es eigentlich. Also für das will ich es holen. Und eben, das finde ich schon noch cool. Was ich mich noch gefragt habe, ist, wie viel im Voraus kannst du das Auto reservieren? Weißt du, im Sinne von, ich weiß, ich brauche es heute am 4 Abend eine Stunde lang oder eineinhalb. Dann habe ich mich gefragt, wie viel im Voraus man das reservieren kann.
Ich glaube, du kannst recht weit im Voraus, also so Monate im Voraus.
Ach schon?
Okay. Und du kannst aber glaub, auch noch sehr kurzfristig, wenn halt das Auto noch frei ist.
Eben, wenn es noch frei ist. Aber es gibt nicht so eine Art Mindest, also im Sinne von, dass du nicht zu früh blockieren kannst.
Ich glaube, du kannst sogar zu einem Auto hingehen, das frei ist und es in dem Moment mitnehmen.
Das habe ich angenommen.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja. Das habe ich angenommen. Ich habe eher das Gefühl, dass es eine Sperre geben müsste. Weißt du, dass man sagen kann, nur auf 3 Tage vorher maximal und nicht
es ist vorher. Definitiv mehr, weil die ganzen grossen Autos, die sind damit weit vor. Also wenn du irgendwie zügelst oder so, dann musst du wirklich, also wenn du so einen Kastenwagen willst, hast du damals müssen recht weit vorausbuchen.
Okay.
Und dann hat es halt in Basel hat's irgendwie 20 Smarts und halt 2 Kastenwagen. Und dann ist klar, dass die vor allem am Wochenende, und die meisten sind am Wochenende um, dass die dann am Wochenende halt ausgebucht sind und unter der Woche hast du vielleicht mehr Chancen.
Right. Gut, ja. Ich berichte dann auch wieder mal davon, sobald ich mein Abo habe und meine erste Fahrt gemacht habe.
Mhm. Tu es.
Was die Woche eh mal der Fall sein wird, vielleicht, eventuell.
Ja, haben wir sonst noch Feedback?
Vom Rico.
Rico?
Aber das ist mehr so an dich gerichtet. Sollst du mal deinen Podcast auf pod.union.ch stellen?
Ja, das stimmt, ja.
Und er hat gemeint, er freut sich auf meine NSA Prism BIP Berichterstattung. Was die tatsächlich teilweise liefern kann. Heute.
Wow, ich bin beeindruckt.
Hast du recherchiert?
Ich habe mich gestern informiert.
Das ist noch lustig, als ich euren Podcast gelost habe, den letzten. Bin ich gerade auf Heise Online gewesen. Und dort war auch gerade eine Zusammenfassung, was dort alles passiert ist. Und es ist dann leider sehr in die deutsche Politik ausgeschweift.
Ja.
Aber es hat auch so vieles zusammengefasst, was ich gar nicht mitbekommen
habe. Eben, ja. Es sind auch extrem viele Schlagzeilen gewesen. Es ist schon gerade gestern noch recht viel Zeug passiert, aber das kann man dann später noch ansprechen. Genau, dann sind wir eigentlich mit dem Feedback, glaube ich, so weit durch. Also das eine habe ich noch gerne gelesen gehabt, dass ein Franzose hat sich noch gemalt, wo links blinkt. Ich habe das Video vergessen zu schauen. Hast du den geschaut?
Ich habe den geschaut, ja.
Was ist dort drinnen vorgekommen?
Oh, ich weiß es nicht mehr, schon lange her.
Aha.
Also ich habe es auch geschaut, es ist ein Lehrvideo, das zeigt, wie man in Frankreich in den
Ja, stimmt, fahren. Stimmt. Ja,
und da schaut wirklich, dass man links blinken muss.
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht.
Ich muss es nochmal schauen.
In dem Video ist es so, dass sie glaube nur links blinken, wenn sie links abbiegen wollen und dass sie dann durchgehend links blinken. Ja. Aber irgendwie so... Also ich komme ja direkt von der französischen Grenze und dort beobachte ich immer wieder, dass sie, auch wenn sie gerade ausfahren, links blinken, so lange wie sie drin bleiben und dann den Blinker rausnehmen, wenn sie rausfahren.
Aber ist das in Frankreich richtig oder machen sie das einfach so? Weil in der Schweiz ist es definitiv falsch.
Also es wird auf jeden Fall gemacht in Frankreich, was richtig ist.
Es ist völlig behämmert. Es interessiert niemand, wie lange du im Kreisel bist. Es interessiert jemand, wenn du im Kreisel aussi
wettest. In Frankreich ist es eh viel wichtiger, dass du das Alkoholtest-Röhrli dabei hast.
Right.
So, Nachbarn, mehr Hörer beleidigt.
Wir schon letztes Mal.
Wollen wir schnell schauen, ob der aus Frankreich kommt?
Gute alte Hörer.
Nein, also weiter. Über Liechtensteiner sollten wir vielleicht nicht herziehen.
Nein, das ist schlecht. Gut, dann zum Thema Follow-up. Das haben wir schon vor einiger Zeit mal angesprochen, das ist das Sleep as Android gewesen.
Richtig, genau. Ich habe das auf die Liste gesetzt, weil ich einfach mal wollte wissen, Thomas, wie ist es dir gegangen mit Sleep as Android?
Gut.
Also nochmal kurz die Zusammenfassung, das ist so eine App für Android-Telefon, wo man kann, also die halt startet in der Nacht und neben sich auf die Matratze legen und dann misst sie die Schlafphase und so weiter und weckt einem im richtigen Moment. Oder sagt einem weg im richtigen Moment.
Also dazu muss man wissen, so ein Handy hat so Lagesensoren.
Genau.
Das heisst, Schlafphase, Wecker, es gibt aktive Schlafphasen, das ist REM, oder?
Ja, genau.
REM-Phase. Und es gibt Tiefschlafphasen. Ja. In der Tiefschlafphase bewegt man sich nicht.
Ja.
In dieser REM-Phase drüllt man sich und bewegt sich allgemein, weil man meistens träumt in dieser Phase. Ja. Und die Idee ist, dass du halt am Morgen hast du, glaube ich, häufiger aktive Phasen, also die ersten zwei Stunden vom Schlaf tust du ja häufiger träumen. Mhm. Darum erinnerst du dich, glaube ich, auch an die Träume noch am ehesten. Mhm. Und die Idee von der Schlafphasewecker, du hast ja auch einen, Bernhard, gell?
Ich habe die professionelle Variante.
Ja, nicht.
Also ich habe das Axpo-Teil, das ist einer von den zwei, die du kaufen kannst.
Ja.
Und dann hast du halt so ein Bändchen am Arm. Ich glaube, das Handy tust du einfach irgendwann immer unter das Bett legen oder so. Oder drauflegen.
Ja, ich habe es neben dem Küssen.
Und ich habe halt so ein Bändchen am Arm. Und der Grund, damals hat es die App eben auch schon gegeben. Oder eine andere. Der Grund, wieso ich das Bändchen gekauft habe, ist, dass der Schlafphasenwecker zwei, oder behauptet, er kann zwei Leute unabhängig voneinander wecken. Das heisst, du hast zwei Bändchen, du kannst im gleichen Bett liegen und wirst unabhängig
voneinander. Und das, was fängt das Ding vibrieren, dein Bändchen?
Nein, du hast einen Weckton.
Okay.
Jeder hat seinen eigenen Weckton. Und der Weckton ist eigentlich recht leislig. Und es sind auch nicht so aggressive Töne. Also es ist zum Beispiel so ein Quaken von einem Frosch oder so ein Schreien von einem Hahn. Aber die Töne sind recht sorgfältig designt, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und du wachst effektiv nicht auf, wenn im anderen sein Ton läuft, weil du einfach nicht in der Schlafphase bist, dass du so ein leisliges Geräusch dich zum Wecker bringt.
Ja.
Und sonst weisst du einfach, dass es nicht dein Ton ist, aber dann bist du ja eh wach.
Und woher kommt denn der Ton?
Der kommt dann aus dem Wecker selber. Also der kommt nicht aus
also
dem
Wecker. Also der ist auch nebenan?
Der ist nebenan.
Der ist für beide die Leute?
Der ist für beide der gleiche, ja.
Okay. Aber das heisst, du musst aber auf die richtige Seite legen, eigentlich, oder? Ist das
egal? Also es spielt eben... Ich habe auch zuerst gedacht, ja klar, dann kommt der Ton und dann bist du sowieso wach.
Mhm.
Aber dadurch, dass der Ton halt viel leiser ist als ein normaler Wecker, habe ich das Gefühl, dass es wirklich funktioniert. Und es funktioniert auch.
Ja.
Also du wirst unabhängig voneinander geweckt.
Ja.
Und du kannst auch unterschiedliche Weckzeiten einstellen. Was natürlich nicht funktioniert, ist, du gibst dem Wecker eine halbe Stunde lang Zeit, dich zu wecken.
Ja.
Und dann kann es halt sein, dass du eine halbe Stunde zu früh wach bist.
Mhm.
Und dann musst du halt auch überlegen, was du mit dieser halben Stunde machst.
Ja.
Und wenn in dieser halben Stunde dich nicht wecken kann, dann kommt der krasse Ton.
Ja, ja, genau.
Und wenn dann jemand neben dir liegt, dann ist der logischerweise auch wach.
Ja, logisch.
Also es funktioniert so lange gut, solange ich dich in dieser halben Stunde wecken kann.
Ja.
Und das funktioniert dann, wenn du dir genug Zeit zum Schlafen nimmst.
Mhm.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du irgendwie einen einigermaßen ausgewogenen Tag-Wach-Rhythmus hast und auch genug lang schlafst, dann ist es meistens in den ersten 5-10 Minuten von dieser halben Stunde, wo er eine Chance findet, dich zu wecken und dann weckt dich. Und dann funktioniert das auch mit dem unabhängigen Wecker.
Ja.
Und was sie auch irgendwann in der Werbung halt schreiben, ist, dass die Idee von dem Wecker überhaupt nicht ist, dass du deinen Schlaf minimierst mit dem Wecker, sondern eigentlich eher, dass du halt nur die Weckzeit gehst optimieren.
Ja, genau. Und das ist, bei mir war das Problem, ich habe am Anfang, also du kannst einstellen, wie krass der Sensor darauf reagieren soll, oder ob er auf kleine Erschütterungen oder nur auf heftige Erschütterungen reagieren soll. Und bei mir war es so, am Anfang hat er es sozusagen wie nicht gecheckt. Also die Erschütterungen waren zu wenig krass gewesen, er hat mich immer am letzten Punkt geweckt. Und ich bin schon fast auf der Höchste, also das ist normal. Und dann gibt es noch hohe Erkennungsrate irgendwie. Und die ist fast zu krass wieder. Weil mich weckt er wirklich meistens ein paar Minuten nach der erlaubten Zeit. So, und ich habe es am Anfang von einer halben Stunde gehabt. Und dann habe ich mich einfach eine halbe Stunde zu früh geweckt. Oder? Und das hat mich dann ein bisschen gestresst, weil eigentlich will ich nicht eine halbe Stunde früher geweckt werden. Es ist mehr so. Ja, es ist noch schwierig. Das Problem ist nicht so einfach, oder? Weil wenn soll er ihn wecken? Oder? Das ist wie, wenn er es einmal verpasst hätte, ist er dann auch sozusagen zu spät, oder?
Ja.
Er muss sozusagen wie. Eigentlich müsste er lernen, wie unruhig du nach welcher Zeit bist. Und so statistikmäßig, wenn er dich noch wecken kann. Ob es wahrscheinlich ist, dass du deinen Namen bewegst. Bevor die wecken muss eigentlich.
Du hast ja vorhin schon gesagt, die Phase nimmt gegen Ende vom Schlaf zu, wenn du eigentlich schon fast erholt bist. Und das geht dann halt wirklich so im 5-10 Minuten Takt.
Ja, genau.
Und von dem her könnt ihr eigentlich da schon probieren zu merken, dass du jetzt eigentlich ausgeschlafen bist und dass in alle 5 Minuten wieder so eine Phase kommt.
Genau, ja.
Und dich dann halt trotzdem auf den letzten Drücker probiert zu wecken.
Also man muss ja nicht auf den letzten Drücker, oder? Kann aber so eine Viertelstunde fahren. Oder 5, also 4 Stunden, 10 Minuten, das fände ich okay, oder? Darum habe ich es dann noch verkürzt, oder? Du kannst dir noch sagen, wie gross soll das Fenster sein? Und ich habe es einfach auf eine Viertelstunde verkürzt. Und jetzt weckt er mich zwischen einer Viertelstunde und 10 Minuten davor. Eigentlich genau richtig. Und ja, und das ist ja echt cool. Und am Anfang habe ich aber ein bisschen ekliger Ton gehabt, nicht so ganz eklig, aber so, ja, eher ein bisschen auffälliger. Habe ich jetzt komplett austauscht mit so Vogelgeräusch und Meerrauschen und so Zeug. Und das ist recht geil. Und jetzt kommt eben mein Punkt. Ich habe ein Internetradio, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, da, weiß nicht. Und eigentlich habe ich mich früher mit dem Internetradio weggelassen. Oder das ist einfach, habe ich einfach hingestellt auf eine Zeit und dann ist das Radio gekommen und ich bin einfach viel besser aufgestanden, weil dann gute Musik laufen ist und nicht irgendein ekliger Weckton, oder? Das ist schon mal die erste Optimierung gewesen. Und jetzt habe ich eben die App zugelegt, weil ich gefunden habe, ja, eigentlich will ich geweckt werden, dann, wenn ich so eine Wachphase habe, oder? Und das Perfekte wäre eigentlich, so, dass der Internetradio losgeht, sobald ich meine Wachphase habe. Mhm. Und das geht. Also, ja, wenn man sich...
Und was machst du, wenn dann gerade Werbung kommt?
Dann habe ich Pech gehabt. ich muss meine Phase, Wachphase oder Wegphase auf die Zeit legen, wo keine Werbung kommt. Das geht schon. habe ich momentan sogar, ja. Und das ist recht cool. Das Problem ist halt, was ich dort überwinden muss. Also, das wird jetzt recht technisch und das lasse ich, glaube ich, ein bisschen aus. Aber so ein Smartphone hat halt Apps. Und Apps können eigentlich untereinander miteinander kommunizieren. Also die Möglichkeit gibt es. Und die Schlafphase-Wecker-Ding, das benachrichtigt sogar das ganze System. So, ich wecke jetzt übrigens der Thomas. So, das
falls eben Thomas etwas sagen
möchte, jetzt Zeit. Das kriegen andere Apps mit über, wenn sie das möchten. So, und das kannst du abfangen als andere App wiederum. Und dann könntest du als andere App darauf reagieren. Oder so, aha, er hat zu Thomas geweckt, also reagiere ich darauf. Also, was ich eigentlich machen will, ist auf das lassen, wenn würde ich geweckt als App. Oder wenn weckt die andere App den Benutzer und auf das achten und dann wird die eigentlich im Internetradio sagen, jetzt darfst du die einschalten. Und das geht theoretisch, also noch nicht gelöst, aber es müsste theoretisch möglich sein. Das Problem, was ich noch habe, ist, dass ich mein Handy im Flugzeugmodus habe. Und im Flugzeugmodus kannst du natürlich nicht ins Internet. Oder? Ja. Und jetzt gibt es halt so eine App, wo man das automatisieren kann. Also das heißt Tasker. Und das ist recht heftig. Das kostet 4 Stutz, das habe ich mir noch nicht. Das ist jetzt noch das Trial. Und mit dieser App kann man so...
Das bekommst du auch einen Kaffee.
Genau. Es ist wirklich nicht teuer, ich kaufe es jetzt dann gleich mal. Und die App ist recht cool, weil du kannst natürlich jenstes Zeug einstellen. Also du kannst sagen, sobald die da und da bin, sollen die und die Sachen passieren. Das ist wirklich so eine App, wo man Zeug konfigurieren kann. Was soll passieren, wenn irgendwas anderes passiert? Und das ist wirklich beliebig kombinierbar. Man kann alles... Man kann sogar auf Apps reagieren. Also schalte WLAN ein, sobald ich den Browser öffne, oder... mach das und das, sobald die irgendwo bin und so weiter. Und das ist wirklich sau praktisch. Und mit der App, also, ja, mach das.
Tu es. Bacardi Cola, tu es.
Genau.
Okay, ich bin gleich wieder da.
Und ich bin jetzt mit so weit, dass sobald der Alarm ausgelöst wird, dann ich den Flugzeugmodus aussehe, das WLAN einschalte und öffne meine Internetradio-App. So wie bin ich schon. Okay. Das heißt, momentan muss ich aufs Handy schauen und Play drücken. Das ist noch nicht das, was ich haben will, aber ich bin schon fast dort. Und ja, jetzt muss ich einfach noch die App schreiben, wo das automatisiert macht, wo vor allem das so macht, dass es schließlich anfängt und lüter wird und so. Und ja. Aber das habe ich bald, das sollte nicht so ein Problem sein.
Also musst du deine eigene Internetradio-App schreiben? Das wo, Ding wenn sie gestartet wird, einfach
schön. Ja, also was ich vermutlich mache, ist, du kannst die Radio über eine Webseite steuern. Mhm. Und vermutlich surfe ich die Webseite an und mache das, was der Benutzer machen würde, sozusagen. Das ist ein bisschen ein Hack, aber ja, was Besseres fällt mir nicht ein. Und ja, und wenn ich das geschafft habe, dann ist es optimal. Dann müsste ich nur noch schaffen, dass der Internetradio, also nein, dass mein Smartphone keinen Ton für sich gibt. Oder damit es nur das Radio laufen lässt.
Stimmt, du müsstest dann den Weckton ausschalten.
Das kann ich eben auch machen, also es geht alles, aber es ist sau kompliziert. Es ist so, ja, es ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an wie das. Wie heißt das? Ruben Goldberg Machine. So. Ja. Wenn das umgeht, muss das passieren. Ja, und so, genau. Dann muss ich das drillen. Und ungefähr so ist es einfach mit einer App auf einem Smartphone. Ja. Und, aber es könnte funktionieren. Und sobald ich es mal, ich habe letzte Woche schon vorgehabt, das zu lösen. Aber ich habe keine Zeit mehr gehabt. Ich habe was anderes gemacht.
Ich finde es sehr geschickt, möglichst viele Fehlerquellen in eine Wecker-Applikation einzubauen.
Das ist eben das Problem, ja.
Ich habe keine Komponente von Apple in der Pipeline.
Nein, aber du müsstest noch irgendein Notfallding haben, Notfalllösung, ja. Falls dann irgendwie, ja, dass die sowieso weckt, 10 Minuten später oder so, irgendwie so etwas halt.
Ja, also der Radio geht sowieso los. Ja. Der macht, also den habe ich sowieso auf die Wegzeit gestellt, auf die Endwegzeit gestellt. Ja. Das heisst, wenn er jetzt läuft, also wenn ich davor aufwache, schalte ich ihn ein, oder? Ja. Und wenn dann Zeit ist, dann geht er lustigerweise aus und schaltet sich nochmal ein. Das ist so
schön, ja.
Ja, aber dann merke ich halt immer, jetzt müsste ich aufstehen, das ist eigentlich auch noch gut.
Und bekommst du es nicht an, dass dein Handy irgendwie mit deinem Webradio kommuniziert?
Ja, das geht theoretisch, aber ich weiß nicht wie.
Fast ein bisschen cool.
Das wäre besser, oder? Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß
nicht. DLNA oder irgend so.
Ja, vielleicht geht's, oder? Aber das Problem ist halt wirklich, dass sie das nicht aufgeklärt haben. Oder sie haben ihre App auf dem Smartphone und die kann ich in dem Sinne nicht ansteuern von
außen. Du kannst nicht irgendwelche Intents schicken.
Das habe ich, das, ich hab nicht herausgefunden. Das wäre okay. Wär die einfache wär Möglichkeit. Beste Lösung,
das wäre
die
beste. Sonst kannst du GUI-Makro schreiben für dich.
Dann doch lieber das mit der Website.
Dann verschieben sie irgendeinen Button, du lässt es updaten.
Ja, also technisch ist es möglich, weil ich bin schon fast dort, aber noch nicht ganz. Ja. Aber das ist natürlich das ideale Setup. Also wirklich, wenn das Internet also den weckt, wenn du eine Wachphase hast, ist es eigentlich genau das, was ich haben will. Mhm.
Wie lange verwendest du den Schlafphasenwecker jetzt schon?
Seit 1. Juli eigentlich wirklich. Ich habe es davor schon so testhalber, aber ich habe nie mehr aufstehen.
Weil, also ich kenne noch zwei, drei andere, die so ein Gerät haben und viele haben das Gefühl, dass die Wirkung mit der Zeit so ein bisschen nachlässt.
Ach schon?
Und
was heisst wirklich nachlässt?
Also es ist einerseits, dass man irgendwie nicht mehr das Gefühl hat, dass man jetzt viel erholt. Also am Anfang hat man irgendwie so ein Aha-Erlebnis und hat das Gefühl, wow, es bringt mega etwas.
Ja.
Und das lässt dann halt irgendwann nach. Vielleicht auch, weil man es gar nicht mehr kennt, zur falschen Zeit geweckt zu werden.
Ja, ich glaube, im Fall es liegt
auch nicht an dem. Dann hören eben viele auch wieder auf mit dem Wecker. Und ich stand halt mittlerweile auf, wenn ich Lust habe, zum Aufstehen.
Ja.
Also es ist halt irgendwie, ich weiss nicht. Braucht man halt auch den Job, wo man sich das erlauben
kann. Das ist wahr, ja.
Also ich muss nicht wahnsinnig früh im Büro sein, aber halt schon zu einer fixen Zeit eigentlich, ja.
Ja, und dann geht das halt schon irgendwie nicht. Ja, aber das musst
du
mal
beobachten. Aber hast du so das Gefühl, dass es nachlässt oder?
Ja, mittlerweile verwenden eben nicht mehr so regelmässig. Vor allem eigentlich nur noch die Powernap-Funktion, die finde ich recht cool.
Ja, die gibt es bei mir auch.
Gibt es wahrscheinlich bei der App auch. Mhm. Dass du halt sagst, ja, willst du einen Powernap machen, dann stellst du irgendwie auf 15 Minuten.
Ja.
Und das ist eigentlich noch krasser, weckt dich eigentlich dann genau in dem Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt wärst du eingeschlafen. Aber das ist irgendwie genau der richtige Moment. Also weckt dich eigentlich dann, wenn du dich mal so 5 Minuten nicht bewegt hast.
Okay, ja.
Und die Powernaps, die sind unheimlich erholsam. Also das finde ich sehr cool.
Das mache ich eben auch. Also ich habe das angefangen nach dem Arbeiten, wenn ich wirklich müde bin, wenn ich einen anstrengenden Tag habe, gehe ich ins Bett und dann habe ich 25 Minuten. Das ist so meine Zeit. Das ist genau die Zeit, wenn ich es schaffe, mich zu erholen, dann bin ich dann auch topfit. Das ist wirklich krass. Also ich würde das Gefühl, ich bin jetzt wieder fit und kann dann irgendwas machen. Das ist ziemlich gut. Und sonst danach, sonst bin ich einfach tot, wenn dann halt die ganze Arbeit. Und aber das hilft extrem. Aber ich muss es mal mit der App testen. Weil manchmal schaffe ich es nicht, mich zu entspannen.
Ja.
Und dann muss ich sagen, wie 10 Minuten drauf tun. Also dann weckt es mich und dann sage ich, allein noch 10 Minuten. Und dann stand ich noch auf. Es klappt meistens auch irgendwie, aber es stört, weil du denkst, es müsste irgendwie besser gehen. So. Aber eben, ich muss es mal ausprobieren.
Ja.
Ich hätte jetzt noch etwas zu Powernaps, aber ich glaube, das ist zu viel.
Wie?
Ich hätte noch etwas zu Powernaps, aber ich glaube, das ist zu viel.
Ja, wir haben jetzt
aber es war lustig.
Das Thema jetzt schon Rat-Hold.
Ja.
Also nicht, wenn wir es noch völlig auslutschen.
Mach das.
Ihr kennt das sicher in Vorlesungen so Leute, oder allgemein, wenn es irgendetwas zum Losen gibt, so Leute, die mit dem Einschlafen kämpfen, so ständig wieder wegnicken
und wieder, oh, jetzt muss ich aufpassen. Das, ja.
Und das finde ich auch etwas unheimlich Wichtiges. Einfach aufhören damit zu kämpfen. Einfach einschlafen. Und nach 5 bis 10 Minuten wachst du sowieso wieder auf, weil ja Lärm rundherum ist.
Mhm.
Und dann bist du unheimlich erholt hingegen, wenn du eine Viertelstunde mit kämpfst mit dem Einschlafen, schläfst schlussendlich auch ein. Ja. Brauchst du einfach viel länger, um nachher wieder erholt zu sein.
Ja.
Das ist etwas, was ich so...
Ja, aber in der Vorlesung ist das doch ein bisschen schwierig.
So aber es passiert da sowieso. Du schläfst sowieso irgendwann ein. Und ob du jetzt einfach sagst, gut, jetzt mache ich es, oder ob du eine halbe Stunde damit kämpfst und nachher trotzdem einpennst.
Ja, ich weiß nicht.
Okay. Gibt es da einen Next-Button?
Nein, der braucht es immer noch.
Der braucht es, nein. Ja, gehen wir zum nächsten. Nämlich Thomas und der Mac.
Ja.
Ich wüsste gerne, Thomas, wie ist es dir entgangen mit dem Mac?
Ja, Ich frage mich, ob das wirklich interessant ist für die nicht technisch versierte Hörerschaft.
Ja, es sei keine. Kannst du mal das, was jetzt jeder könnte interessieren,
ja, sagen? Das ist eben nicht so wahnsinnig interessant. Ich kann es mal sagen, was ich so zu sagen habe. Es ist, also, es ist eigentlich so, wie ich es erwartet habe.
Okay.
Das Betriebssystem ist hübsch. Es funktioniert eigentlich gut. Ich habe, wenn es ein paar Tage am Stück läuft, fängt es an zu spinnen, dann muss man es neu starten.
Jo.
Ja. Das ist, irgendwann fängt es an zu spinnen. Das ist einfach so. Und der ist neu aufgesetzt, also kann man niemand angehen. Also ist einfach
schräg.
Es fängt an, irgendwie Zeug, also flackern und so. Das ist nicht oft. Es ist wirklich, okay. Dann läuft er halt schon ein gewisses Zeitchen und so. Dann fängt er an zu spinnen, dann startet es neu und dann ist gut. So. Das ist so. Das ist fremdherr, ja, aber es, mein Gott. Also ich habe es so immer abgeschaltet, aber es bemerkt ich es cool, du kannst wirklich zuklappen. Er braucht auch nicht keinen Akku, nicht wirklich viel Akku.
Ja.
Das ist beim ThinkPad nicht unbedingt so gewesen. Es hat nicht viel Akku gebraucht, aber es ist so generell so ein bisschen eingegangen. Und ich habe ihn einfach immer abgeschaltet. Ja. Das mache ich bei dem nicht.
Mache ich auch nie.
Das ist der typische Mac-Benutzer. Ja. Du wirst gar nicht, wie man es gerade
hat. Ja. Nein, aber eben, also das finde ich auch wirklich cool. Und er ist dann sofort wieder da. Und er ist auch zuverlässig. Es ist nicht so, dass er langsam wird. Aber irgendwie fängt einfach, es gibt auch so Zeug, wo ich dann anfange zu flackern. Es ist nichts Schlimmes, aber so klein ist auch, wenn ich so, das stimmt nicht. Und dann muss ich dann neu starten. Aber das ist wirklich nicht, also das ist, der kann ich, das ist vielleicht 2 Wochen oder so. Also ich laufe und dann passiert das und dann starte ich dann neu und dann ist okay. Mit dem habe ich kein Problem, aber es ist halt einfach so. Und ja, das OS ist schön und was ich halt praktisch finde, ist, dass es für alles irgendwie eine App gibt, die einigermaßen ausgereift ist. Es gibt halt jetzt die Twitter-App und die App.net-App und Linux hast das alles eigentlich auch irgendwie, aber sie sind oft nicht so ausgereift. Also merkst du, das ist ein Hobbyprojekt von jemandem und du benutzt dann doch lieber die Webseite irgendwie. Und da ist es wirklich so, es gibt für sehr vieles irgendeine App, wo das richtig macht. So. Das ist eigentlich gut so, ja. Und sonst muss ich sagen, finde ich schade, dass es teilweise, also ich als Entwickler, ich bin Softwareentwickler, finde ich, teilweise haben sie Optimierungen gemacht für den Normalbenutzer. Das finde ich doof. Weil es gibt einfach gewisse Sachen, du musst auf gewisse Server zugreifen und manchmal hätte ich das gerne grafisch. Oder es gibt den Finder. Ja. Ich finde es auch so, dass der jetzt so komisch ist. Mir passt der nicht so. Unter Linux habe ich einen besseren File Manager gehabt, aber ja. Weil das Ding lässt sich nicht schließen, das finde ich so ein bisschen seltsam. Es ist so ein bisschen, ja, es ist immer irgendwie da. Das ist eigentlich okay, oder? Aber irgendwie habe ich
das Gefühl. Es ist halt so, das ist wie unter Windows auch.
Ja.
Du hast auch den Explorer unter Windows und das ist gleichzeitig das, was du unter die Taskbar einblendet und alles, oder?
Desktop.
Und ja, Desktop anzeigt, aber du kannst, also es ist nicht immer offen. Es ist nicht immer ein Explorer-Fenster offen.
Nein, du merkst es nicht.
Du merkst es nicht. Ja, aber das ist schon mal. Also ich weiß nicht, es fühlt sich einfach komisch an, dass der Finder irgendeine Spezial-App sein sollte. Das ist einfach nur ein File-Manager. Das sollte so sein wie jede andere.
Das ist, Thomas, du hast nur einfach zu lange jetzt im Linux-Land verbracht. Das ist sonst überall so.
Okay. Möglich. Jedenfalls das Ding, es versteckt, jetzt wird es aber technisch, das ist der Grund, warum ich das Gefühl hatte. So,
ja. Ja.
Also meine wirklich Kritik ist alles so sehr technisch. Okay. Unter Windows haben sie es mit Velo angefangen, so Dateipfad zu verstecken. Oder? Also
ja.
Du musst alles irgendwie anklicken. Und mit dem Finder ist es aber noch viel mühsamer gelöst. Du kannst beim Finder, so viel ich weiß, nicht angeben, auf welchen Pfad du gerne wählst. Es gibt auch keine Pfad-Auto-Completion, wie geht's?
Shift Command G.
Ja, das macht Autocomplete.
Ja.
Ja.
Bist du nicht begeistert?
Mm-mm.
Also, es funktioniert prächtig, aber der Thomas ist nicht glücklich.
ich habe das nicht entdeckt, dass es das gibt, aber. Ja. Ich hätte es gerne als Dropdown. Ist egal.
Hast du eigentlich das Handbuch gelesen, Thomas?
Nein, habe ich nicht. Nein, aber du siehst, es braucht einen Shortcut.
Ja, ja, sicher. Ja. Ja. Das verstehe ich schon,
weil
dass das einem nerven kann. Ja,
ja, weil ich habe Command L gedruckt, das habe ich nicht erwartet.
Kannst du unten nicht in die Leiste reinklicken?
Nein, eben nicht, das habe ich auch versucht.
Das wäre intuitiv.
Das wäre intuitiv, das habe ich auch versucht, ja. Das ist nicht gegangen.
Und unter Windows geht das, ja.
Ja, eben. Und Linux geht es übrigens auch. Und Linux geht auch Command L, aber ja.
Ja.
Das ist so, das stört mich, weil ich kenne das Filesystem und ich will, dass mir das versteckt
wird. Ja, es gibt auch Alternativen zum Finder, du musst vielleicht mal irgendwie danach suchen.
Ja, muss ich vielleicht mal.
Ich kenne sie nicht, weil ich habe nie wirklich den Bedarf
dazu gehabt. Was mich auch stört, ist, dass das Ding keine Tabs hat. Ich will nicht mehrere Fenster
rein, aber
ich will
Tabs haben. Nächstes macOS.
Aha, okay. Kommt das. Gut, ja. Was ich schön finde, ist, die View, die haben sie unter Linux mal geklaut, die mit einer Spalte, die finde ich gut. Die gefallen mir. Das ist wirklich cool. Und eben, aber das Problem ist, du kannst mit dem Finder kannst nicht auf einen per SSH auf einen Server. Das braucht niemand, mir ist das klar. Ich bin Entwickler und ich brauche das. So, und,
ich bin nicht sicher.
Ja, Connect to Server.
Connect to
ja,
Server.
Ich entweder bin ich jetzt dumm oder es geht nicht. Eins von beiden. Ich habe danach gegoogelt.
Der Ferdi und ich sind uns, glaube ich, auch nicht gesehen mit dem Blick.
Ja, ja, was sind eure Blick? Ich habe das schon entdeckt. Ich habe schon drauf gegangen, da, auf das da. Das habe ich schon gemerkt. Aber das kann nicht SSH.
Das kann kein SSH?
Nein, okay. Kann es nicht. Also ich habe es probiert, das ist nicht
gegangen. Es kann SMB und AFP. Das muss lange, Thomas.
Ja, eben nicht. Ich probiere es nochmal, aber ich habe danach gegoogelt und es haben gesagt, ja, benutze da die und die App. Und die
nimm CyberDuck.
Ist ja. AFA irgendwie Apple File Protocol?
Ja.
Scheiße. Ja, so, das hat mich gestört, und, aber in dem Fall muss ich CyberDuck verwenden, ja. Und ja, Tastatur, Layout. Das ist das, was ich befürchtet habe, dass das schlimm ist. Und es ist schlimm.
Das ist halt das Chaos, ja.
Das ja, ist, das ist...
Das bin ich auch nicht begeistert
davon. Nein. Und das Command-Ding ist einfach unnötig. Das ist so. Das kann man nicht mehr angehen. Das ist einfach... Wenn es so wäre wie der Windows-Key, würde es irgendwie Sinn machen. Wenn es nur Betriebssystem mit die Funktionen hätte, das wäre okay. Also weißt du, im Sinne von etwas, wo außerhalb
von der App ist.
Ja, ja. Sondern etwas wie der Bildschirm sperren. Ja. So, dann wäre es cool. So,
das ist auf der F-Taste.
Ja, genau. Aber so ist es einfach, Control und Command sind so, teilen sich so ein bisschen auf. Der macht jetzt das, der macht jetzt das. Und das ist für mich einfach, das macht keinen Sinn.
Eigentlich eben nicht.
Eigentlich kann man alles
also auf Control machen. Also alle wirklich native macOS-Applikationen brauchen nur den Command-Key.
Ja, aber auf der Kommandozeile brauchst du Control.
Ja, Kommandozeile ist auch was anderes. Kommandozeile kommt aus der Unix-Welt und das ist anders.
Ja. Aber ich finde, das braucht es nicht. Die könntest du einfach zusammen in die Taste und dann wäre es viel besser.
Es gäbe sicher einen Keymapper, wo das
ja, ich will das aber umstellen. Ich will es so benutzen, wie jeder andere es benutzt. Weil sonst kann ich im anderen
PC nicht. Das Argument passt jetzt einfach nicht zu der Schlafphase-Wecker-Geschichte von vorher.
Wieso?
Du willst es so benutzen, wie es ein anderer Benutzer benutzt.
Ja, ich muss nicht in einem anderen Bett schlafen mit einem anderen Wecker. Aber es kann mal sein, dass ich... Aber das passiert nicht so oft, dass ich dann mein eigenes Handy mitnehmen kann, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Das ist auch der einzige Grund, wieso man die Warag-Tastatur nicht verwenden kann.
Ja, ich benutze übrigens die amerikanische Tastatur, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Weil da nicht drauf steht, wo das eine Klammer ist, weil das muss man nicht draufschreiben auf einer Tastatur. Weil wo kommt man hin, wenn man es draufschreibt?
Das die User verwirrt, Thomas. Furchtbar. Man kann das eh auswendig.
Furchtbar.
Das kann man eh auswendig.
Ich nicht. Ich habe auf amerikanisch umgestellt, weil was ist nämlich auswendig.
Das Ad ist ja auch noch immer anders, gesehen ich gerade.
Ja, das Ad ist da.
Das ist auch hirnrissig,
ja.
Nein, egal. Das Tastatur-Layout ist ja so eine Geschichte.
Das ja, also das habe ich davor schon gewusst, dass das schlimm ist, und ja, es ist genauso schlimm. Schlimm, wie ich es erwartet habe. So, aber das ist, ja, mir ist klar, dass es ein normaler Nutzer nicht braucht, dass es ein normaler Nutzer nicht merkt, dass die Tastatur doof ist und dass die Shortcuts nicht stimmen. Ja. Aber, ja, ich bin halt Entwickler und dann stört mich sowas.
Ja.
So, ja. Ja, aber sonst, also das sind ja nicht, also ja. Das sind jetzt nicht grobe Sachen, die mich stören.
Ja, im Zweifelsfall schließe ich halt die Tastatur an.
Habe ich schon, aber ich habe eine Apple-Tastatur angeschlossen.
Ah, okay. Aber nicht amerikanisch.
Und dort, selbst wenn ich eine Windows-Tastatur anschließe, was ich im Wochenende gemacht habe, dann ist die Windows-Taste ein Command.
Ja, das schon, ja.
Ja, das bringt mich genau gleich nicht weiter.
Ja, okay, ja, super, ja.
Ja,
ja gut. An die musst du dich wirklich gewöhnen, an die Command-Taste.
Ja, habe ich mir auch. Also habe ich mir mittlerweile auch. Aber es leuchtet mir immer noch ein, wieso dass das zwei braucht, wenn andere Betriebssysteme eine haben.
Fragt der Tim Cook.
Ja, das müssen sie mir zuerst schon erklären, warum sie das gemacht haben. Das macht wirklich keinen Sinn.
Tja.
Aber ist egal.
Ja.
Gut.
Das ist gut, dann weiss ich jetzt Bescheid, Thomas. Du bist also glücklich insgesamt.
Ja.
Gut.
Ja.
Sehr schön, das freut mich.
Gut.
Dann kommen wir zum nächsten.
Ach ja, Time Machine Backups funktionieren nicht bei mir. Aber schon eine andere Geschichte.
Okay.
Das liegt vielleicht nicht am Mac. Das ist
keine Ahnung. Muss mir dann offiziell, das fände ich seltsam, wenn das so wäre. Mhm. Okay, also, kommen wir zum nächsten Thema.
Man kann zum nächsten Thema.
Der Garten.
Oh, jetzt müssen wir ausholen.
Der Garten, ja, ich weiss nicht.
Wir sind ja perfekt Follow-up. Im Zeitplan.
Zuerst mal Follow-up zum Garten, genau, wir sind perfekt im Zeitplan. Wir sind immer noch bei Follow-up und haben schon eine halbe Stunde durch.
Hey, das passt nie auf den CD.
Tja, Bernhard.
Scheiße.
Da musst du nicht leben. Ja, Thomas.
Ja, nichts zum
Du hast nichts zum
Ja, aber es hat einen Kommentar von Bernhard über in Thomas seine Chili-Pflanze.
Ja.
Weil der Thomas hat sich beklagt, dass seine Chili-Pflanze so viel Pflege braucht.
Das hat man mir einfach gesehen, der, wo man sie geschenkt hat, gesehen, das braucht so viel Pflege.
Ich dachte, ich bringe dann dem Thomas mal Chili-Samen mit, dass er mal Chilis hat, die nicht so viel Pflege braucht.
Ja.
Also ich gieße meine irgendwie zweimal in der Woche, wenn es richtig heiß ist. Und die fühlen sich pudelwohl. Und wir haben ganz viele verschiedene Chili-Sorten und irgendwie ist mir keine begegnet, was so richtig Feucht braucht. Aber es kann sein, dass du irgendwie ganz spezielle Sorten verwünscht hast.
Ich habe die Geschenke bekommen und es hat geheißen, das müssen wir zweimal täglich tränken und nicht in die Sonne, also nicht in den Regen stehen lassen und so Zeug.
Okay.
Und wir haben uns einfach nicht getraut, das jetzt irgendwie auszuprobieren, ob sie wirklich so wenig verdreht. Weil es ist ja ein Geschenk gewesen, du willst halt schon ein bisschen zuschauen und so. Und momentan lebt sie jetzt schon so grüne Blüten, oder wie nennt man das? Halt die Chili selber.
Die Früchte.
Früchte, ja.
Ja.
Sie hat schon so grüne Früchte.
Es hat Schoten.
Es hat Schoten. Also sie lebt offenbar. Zu viel gegossen haben wir sie in dem Fall nicht. Also von dem her...
Ja, was eben auch noch drauf ankommt, was ich vorhin mit dem Pferd davor hatte, weil er hat auch Chilis auf dem Balkon stehen, ist, dass sehr wahrscheinlich auch von der Topfgröße abhängt. Weil wir haben relativ grosse Töpfe und es ist auch immer nur eine Pflanze in dem Topf drin und dann ist natürlich ein viel grösserer Flüssigkeitsspeicher vorhanden.
Weil unsere ist nur so klein, also das
genau. Nicht, aber das und wenn natürlich ein kleiner Topf hast, ist das relativ schnell verdunstet.
Ja.
Weil die Hitze oder die Sonne kommt überall dran.
Ja.
Und dann hast du irgendwie überhaupt keinen Puffer. Von dem her kann es sein, dass es an dem liegt, dass du so oft gießen musst.
Vermutlich, ja.
Weil ja, aber ich muss meine ja einmal pro Tag gießen, jetzt, was so warm ist.
Ja.
Oder? Und ich habe recht viele Pflanzen in diesen Töpfen. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass jeder Einzel von diesen Soma tatsächlich keimt, aber das ist ja so gesehen. und darum, ja, ist jetzt halt ein bisschen, ja. Und darum, das kann dort dran, kann das halt liegen, genau, ja. Dass so häufig gießen musst oder solltest. Aber würde es vielleicht auch mal darauf ankommen, oder?
Ja. Also, was ich eben auch noch gehört habe, ist, dass sie schärfer werden, wenn du weniger gießt. Also in dem Moment, wo nachher die Früchte dran sind, würde ich zwischendurch wirklich mal schauen, dass sie auch mal Blättchen an der Lampe lassen. Weil dann werden irgendwie die
Früchte schärfer. Sie hängen eben immer ein, das ist schon komisch.
Okay.
Also sie sind grün, aber sie hängen so.
Aber wenn du dann gießt, dann stehen sie schon wieder auf nach irgendwie einer halben Stunde?
Ja, nein, aber nicht. Also nicht wirklich. Okay. Das finde ich aber komisch. Darum erkenne ich nicht, ob es denen gut geht oder nicht.
Ja, wenn sie Früchte macht,
kann sie also offenbar geht es ja gut, weil sie macht so Früchte, aber eben, es ist halt so.
Sonst können sie sich den Luxus nicht leisten.
Nein, ja, aber es gibt ja auch so Pflanzen, wo so, wie nennt man das? Man hat ja die Herdöpfel trieben, so man so Trieb, kurz bevor sie sterben.
Ja, die Herdöpfel sind eigentlich die Herdöpfel fertig, wenn die Pflanze oben abstirbt.
Ja.
Aber die machen oben, das ist eben ganz lustig.
Aber wenn du sie lagerst, dann haben sie so Sprieße nach außen.
Ja, wenn sie Sonne bekommen.
Eben, ja.
Aus jedem Herdöpfel gibt es wieder neue Pflanzen, wenn du denen eine Chance gibst.
Genau, aber es gibt auch, oder da ist es die Pflanze, dass sie so, wenn sie ganz, ganz wenig Wasser haben, dann machen sie so wie überall nochmal Knospen dran oder so. Sie versuchen dann irgendwie sich noch zu retten.
Ja, Kürbis macht das auch, der macht ja auch den Ableger nachher auch überall nochmal so kleine Würzeln.
Ja, irgendwie sowas. Und das habe ich früher gehört, bei der Chili-Pflanze wirklich sein, dass sie sozusagen noch Früchte, aber das macht nicht so viel Sinn, oder? Eben, ja. Der geht schon gut. Ja.
Wenn wir gerade im Garten sind. Bernd, erzähl von deinem Garten.
Von meinem Garten. Also es hat so angefangen, dass wir halt auch einen Balkon haben. Und auf dem Balkon ist halt Chili und Tomaten und letztes Jahr sogar Kürbis und Zucchini und alles anpflanzt worden. Und dann wird so ein Balkon einfach zu klein.
Ja.
Und irgendwie kann man dann auch nicht mehr wirklich raus und man kommt beim Gießen nicht ganz vorbei und dann haben wir überlegt, wir brauchen einen Garten. Und wir wohnen halt mitten in der Stadt irgendwie und ja, das funktioniert nicht mit dem Garten und ja, das Haus leisten können wir uns im Moment auch noch nicht so wirklich. Und dann eher per Zufall habe ich jemanden getroffen, der einen Schrebergarten hat und uns erzählt hat, was denn das kostet. Und vorher habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, so Schrebergarten, ich weiß nicht, was ist euch das Bild von Schrebergarten?
Das habe ich das letzte Mal schon gesehen.
So, es ist schon so...
Halt, klickkarierte SVP-Wähler.
Ja, genau.
Genau, und hohe Tür, oder? Irgendwie so...
Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das muss ja wahnsinnig teuer sein und das ist irgendwie mega bünzlihaft und alles.
Ja,
und
Bünzli, das
so... So bünzlihaft und SVP würde ich immer noch zustimmen. Aber das mit den Türen, das stimmt halt irgendwie nicht so. In Basel werden die Gärten von der Stadtgärtnerei verpachtet für 200 Franken im Jahr. Und der Garten ist 200 Quadratmeter groß, steht das Gartenhäuschen drauf und kannst eigentlich einfach machen, was du willst. Und durch das haben wir jetzt halt einen Garten, wo alles Mögliche wächst. Und dann, also es ist richtig schön, dann in den Garten zu gehen, sehen, wie das Gemüse wächst und dann das Gemüse auch zu essen und dann hast du halt dein eigenes Gemüse und das mitten in der Stadt. Das ist natürlich cool. Aber was natürlich schon so ein bisschen stimmt, ist das mit den Bünzli und SVP und Eigenbrötler. Also unsere Nachbarn sind alle sehr nett.
Und aber geben sie sich alle Schweizer Fahnen im Garten.
Nein, das stimmt nicht ganz genau. Aber sie sind, also tendenziell sind so Schrebergärtner einfach alt. Ja. Also wir sind rundum die Jüngsten. Sind aber alle sehr nett und hilfsbereit. Was aber durchaus so ist, ist, dass Ausländer zum Beispiel eher nicht so willkommen sind in diesen Gartenanlagen. Also da haben wir schon mehrere Sprüche gehört, wo halt dann so auf ein SVP-Tum schliessen lässt. Was aber auf der anderen Seite auch interessant ist, die Schrebergärten hat man in Basel mal wollen öffnen und zu Parkanlagen machen. Und quasi nicht nur für wenige Fläche bieten, sondern wirklich für alle die Fläche verfügbar machen. Und da ist dann eben lustigerweise die SVP gewesen, die sich sehr stark für die Gärten eingesetzt hat.
Interessant.
Also das ist ein Gegenspiel. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt so einen Garten. Und es ist einfach, ich finde es unheimlich lässig, wenn du dein eigenes Gemüse hast und halt in einer Mietwohnung nicht die Möglichkeit hast, um dein eigenes Zeugs wirklich anzupflanzen. Mhm. Und so Kürbis und so ist einfach nicht geeignet auf dem Balkon. Dafür sind im Garten Chilis nicht so geil wie auf dem Balkon.
Sure.
Weil dort hast du einfach Schnecken. Oh. Und Schnecken haben Chili sehr gern. und Schnecken haben auch viele andere Sachen sehr gern. Also es gibt gewisse Sachen, die sind einfach auf dem Balkon, kommen die besser, weil du die Schnecken nicht hast auf dem Balkon. Mhm. Und sonst ist natürlich alles, zum Beispiel Gießen. Wir haben Chilis im Garten, die einfach so einen Schneckenschutz rundherum haben, so ein Plastikding, dass die Schnecken nicht überklettern können. Und die Chili müssen wir eigentlich gar nicht gießen. Mhm. Weil die machen, also in einem Topf, wenn du den Topf am Ende des Jahres nimmst, dann hast du ein riesiges Wurzelwerk drin. Mhm. Und wenn die Wurzeln natürlich in die Erde rein können, dann gehen die auch tiefer. Und dann musst du die Dinge eigentlich überhaupt nicht gießen.
Ja.
Und das ist halt schon, gewisse Sachen musst du überhaupt nicht gießen. Gurken zum Beispiel musst du extrem viel gießen. Ja. Aber ich habe das, also für mich ist es, wir haben den Garten jetzt ein Jahr und für mich war es damals sehr überraschend gewesen, dass es effektiv sehr günstig ist für mein Gefühl, wenn man so einen Garten möchte haben.
Ja.
Und es ist auch relativ einfach, einen zu bekommen. Also wir haben irgendwie 2 Monate gewartet. Mhm. Und von dem her finde ich irgendwie das Argument, dass es dann für wenige ist, wenn es nicht irgendwie eine grosse Warteliste gibt, finde ich es eigentlich eine recht coole Sache, dass du in der Stadt doch sehr zentral so Gärten kannst benutzen.
Ja, ist nett. Tönt doch nett eigentlich.
Und wie viel Zeit musst du aufwenden, so pro Woche?
Ja, es ist halt schon ein Hobby, ja.
Ja, also nein, also, es ist... Also ja.
Wenn es halt schön warm ist, musst du gießen zwischendurch. Ja. Im Winter ist es relativ pflegearm. Der Hauptaufwand ist so ein bisschen im Herbst und im Frühling, weil wir kaufen halt Setzlinge nicht. Wir möchten die gerne selber ziehen, einfach weil es irgendwie, ja... Ich finde es irgendwie cooler, wenn du die Pflänzchen von ganz klein daheim in der Wohnung aufziehst oder auf dem Balkon und es nachher in den Garten tust und du einfach irgendwie das Ganze miterlebt hast.
Ja, das ist einfach eine emotionale Bindung zu
deiner Tomate. Genau, du hast nachher eine emotionale Bindung zu deiner Tomate, zu deinem Kürbis. Und du kannst auch die Sorten viel genauer aussuchen, weil Setzling gibt es ein oder zwei Kürbissorten. Wenn du gehst Sämlich kaufen und auch heute mit dem Internet, wir haben Samen bestellt, wo irgendwann auf den Kanaren gibt es so eine Samenfarm, wo es allein irgendwie 50 Chili-Sorten gibt. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn du gehst Setzling kaufen, wo du halt dann die Sorte bekommst, die es halt gerade hat. Mhm. Und dann hast du halt auch ein bisschen spezielleres Gemüse, als du jetzt auch vielleicht im Coop oder Migros kannst kaufen. Oder probierst einfach mal etwas Neues. Und das andere ist natürlich, im Sommer musst du gießen und jäten. Und das ist schon etwas, wo du beliebig viel Zeit kannst investieren kannst. Darum ist das auch eher so, vor allem Rentner, die dann extrem viel Zeit investieren. Aber bei uns ist es halt eher so, dass durch das wir beide arbeiten, ist es halt eher am Wochenende und teilweise zu oben, dass man schnell geht, bis endet, noch 2-3 Unkräutchen rauszupft. Gießt und dann ist es halt das wieder gesehen, teilweise einfach eine ganze Woche.
Ja.
Aber das Unkraut wird halt nicht weniger, wenn es nicht ernt ist. Also man sieht es halt auch, wenn du nichts machst.
Ja.
Wichtig ist einfach, dass es dann verwischt ist, bevor es versäumt, weil sonst hast du einen nachhaltigen Schaden.
Ja.
Aber okay. Es ist schon ein Hobby, das auch Zeit kostet. Es ist nicht nur so, dass man angeht und endet.
Ja.
Dafür kannst du auch mal ein Grillfestchen und so machen. Also es ist, ja, finde ich lässig.
Habt ihr also ein Hütchen dort? Irgendwie,
ja, also Garten, du hast das Inventar übernimmst vom Vorpächter.
Okay.
Da gibt es auch je nach, also wie geschätzt von der Stadt, wie viel das wert ist. Und da gibt es ein ganz klares Schätzblatt. Mhm. Und je nachdem, was halt drauf ist, hast du ein Hütchen drauf. Du kannst aber natürlich auch selber etwas anderes bauen, wenn du das cool findest.
Okay.
Und unser Hütchen ist jetzt halt eher so eine Werkzeugkammer.
Ja.
Was man nicht darf, zu Basel zumindest, ist übernachten.
Von dem wobei, es merkt es auch niemand, wenn du dort irgendwie schlafst.
Ja, klar, es merkt niemand. Ja. Aber ja, wir haben halt auch im Häuschen überhaupt keine Einrichtung, dass es irgendwie cool wäre,
ja, zu übernachten.
Was ein bisschen schade ist, ist, dass halt, wenn du Grillfestchen machst, musst du halt gehen, wenn es dunkel ist.
Ja.
Das ist eigentlich das einzige Problem, das du wirklich hast mit dieser Übernachtung, dass du das nicht darfst. Weil das ist so der Punkt, wo dann einfach Grenzen gesetzt wird zwischen Übernachten und nicht.
Ah, okay.
Und das
ah,
ist so natürlich ist im Sommer, ist das dann 10 Uhr. Und das ist irgendwie dann noch früher, wenn du ein lustiges Grillfestchen hast.
Ja.
Und jetzt im August wird es ja schon um 9 Uhr dunkel.
Mhm.
Und dann merkst du das halt irgendwie schon. Das ist ein bisschen schade, aber es ist okay, man kann sich damit einrichten.
Offenungsfeuer darfst du dann auch nicht machen, oder? Nehme ich
an. Wir haben einen Grill.
Also,
Steingrill, klar, okay, der ist ja auch schon drauf gewesen.
Aha, also dann schon mit richtig Feuer? Also, so mit
also mit, da darfst du mit Holzkohlen und allem einführen.
Okay.
Was du nicht darfst, ist deine Gartenabfälle verbrennen.
Ja, okay,
das ist klar. Ja. Da geht es einerseits um Entsorgung von Abfällen, ja, und andererseits geht es halt auch darum, dass um die Areale wohnen die Leute.
Ja.
Und wenn du Zeug verbrennst, das nicht trocken ist, dann gibt es halt wahnsinnig viel Rauch.
Ja,
und je nach Wetterlage bleibt der auch schön tief und das kannst du auch den Nachbarn nicht zumuten.
Mhm. Ja.
Oh, es kommt jemand von Basel.
Tja. Never mind that now. So, ja, haben wir noch etwas zu Garten?
Von
ja,
der Uni, das ist der Gabriel. Hoi Gabriel!
Von der Uni. IP-Range von der Uni, sehr schön. Ja. Herzlich willkommen, auch denen von der Uni Basel. Ja, haben wir noch etwas zu dem Thema?
Also ich nicht, mein Chili lebt noch.
Okay, gut. Ja, also musst Bericht erstatten, dann die anderen, ja, Pflanzen, wie geht es denen?
Auch noch gut, ja.
Auch noch gut. Gut, ist noch nicht gestorben.
Ich muss sagen, mein Mitbewohner ist gewissenhaft am Tränken. Okay. Er steht ein bisschen auf wie ihm. Das heisst, er hat dann schon getränkt, wenn ich gehe. Wenn ich aufstehe und dann. Ja.
Ist noch praktisch.
Gell.
Könnte ich auch brauchen.
Ja. Hast nicht du gemeint, du hast nicht so geregelte Arbeitszeit.
Ja, aber wenn ich schon aufstehe, wenn ich Lust habe, dann kann ich nicht noch die Pflanzen
gießen. Das wäre nicht sehr lang.
Oh je. Yeah. Ja. Nein, ich glaube, Saft, ansonsten du hast noch etwas, was du erzählen möchtest.
Für mich ist gut.
Okay.
Ja, sollen wir mal...
Das wollte ich auch vorschlagen. Finde ich gut.
Findest du gut? Ja, okay, also dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Nämlich zu meinem Velo. Ich habe ja jetzt mein Velo.
Ja. Und es ist awesome.
Es ist mega geil. Ich habe jetzt mein Velo endlich... Es fehlt noch ein bisschen Zubehör. Also so... sag geschwind...
Sattelpedal.
Nein, das habe ich. Schutzblech und irgendwie...
Gepäckträger,
genau. So Zeugs halt, die man noch so brauchen kann. So Getränkehalter und so Zeugs halt. Aber das kann ich ja selber kaufen und anschrauben, oder? Das ist ja nicht so eine Sache. Ja, also es ist da und ich bin ja jetzt auch schon... Letzte Woche habe ich ein bisschen rumgefahren damit. Ich bin auf Solothurn, also von Alt auf Solothurn gefahren und wieder zurück bis Wang an der Aare. Also es sind ungefähr 50 Kilometer. Und dann bin ich auf den Hauensteinpass raufgefahren von Alten und jetzt heute habe ich das eine Runde gemacht, um das AKW Göss genommen. Das sind auch irgendwie so, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so etwas.
Ich denke, du bist jetzt so verstrahlt.
Gell? Ja, und eben, also das ist so ein jetzt so ein Training in Anführungszeichen. Mhm. Weil ich ja noch so meine grosse Reise muss ich dann so ein bisschen Kondition aufgebaut haben. Oder?
Ja.
Und ja, ich habe es dann schon gemerkt. Also ich habe eigentlich ja, irgendwie nicht gerade die Erwartung gehabt, aber ich habe gehofft,
dass es mir vielleicht sogar reicht, an diesem Tag von Ort auf Solothurn und wieder zurückzufahren. Mhm. Aber das war zu viel. Also es ist dann wirklich so, wenn die Beine anfangen weh tun, irgendwie, dann ist es nicht mehr so geil. Und dann habe ich halt den Zug genommen von Wangen an der Aare. Mhm. So. Und ja, es ist cooles Velo. Also ja, gibt eigentlich nichts zu sagen. Es ist wirklich, awesome. Ich habe jetzt wirklich da tiefe Taschen gegriffen und mir die rechts unten Variante geholt. Das ist halt mit der Pinion-Getriebe-Schaltung und mit Scheibenbremsen hinten und vorne. Ja.
Ich habe ja vorher auf eine Proberunde drüllen.
Genau.
Und es fühlt sich einfach richtig an.
Es fühlt sich richtig an, gut.
Schön, dass du das aber sagst. Es schaut nicht so aus, wie ich es erwartet hätte. Es schaut irgendwie stylischer aus.
Ja.
Ich hätte jetzt so eine Technokraten-Velo erwartet, weißt du, so eins, wo nicht auf Ästhetik, sondern nur okay. auf Nützlichkeit geht.
Aber es sieht doch recht elegant aus eigentlich.
Eben, ja. Also ich habe das Gefühl, weißt du, es müsste so noch ein bisschen eckiger sein. Ich weiß nicht, irgendwie halt so.
Ja.
Ich hätte erwartet, dass es halt nicht so eine, dass du wirklich merkst, dass es ein Spezial-Velo oder halt so eine, ein spezielles Velo.
Was ich das Gefühl habe, ist, wenn so jemand auf der Straße das Velo anschaut, dass es das Gefühl hat, es ist ein Elektro-Velo. Mhm.
Das kann gut sein.
Das Getriebe sieht einfach ein bisschen aus wie ein Elektro-Velo. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht verwirrt.
Ja, klar. Es haben mich auch schon einige Leute gefragt, ob ich mit dem, also, wo ich erzählt habe, dass ich Velo-Dings mache, Velo-Reisen wollte machen und so. Dass sie gefragt haben, ob ich dann mit dem Elektro-Velo ging. Da habe ich gefunden, nein, weil Strom und so. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie
irgendwo ist.
Ja, kannst schon, aber dann hast du halt auch nochmal irgendwie 10 Kilo Akku und nochmal einen Motor, der ein paar Kilo wiegt und dann halt irgendwie mit umeinander fährst. Zusätzlich zu deinem Gepäck, das du sowieso auch noch dabei hast.
Nein, also,
das ist nicht so, ich glaube, das ist nicht so angenehm. Denn.
Ja, und du gehst ja nicht mit dem Velo, weil du einen Motor dabei haben willst.
Genau. Es geht ja nicht darum, irgendwie schnell dort zu sein, wo ich hin will, sondern es geht ja mehr so, der Weg ist das Ziel, oder?
Mhm. Hinter, genau.
Bei dieser ganzen Sache. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen am Trainieren und jetzt muss ich mal schauen, jetzt mein Job hat sich noch mal ein bisschen verzögert, das heisst, nächste Woche muss ich doch noch arbeiten. Aber dann habe ich dann endlich frei.
Dann bist du endlich arbeitslos.
Dann bin ich endlich arbeitslos, genau.
Ja.
Also für die, die Ruby-Entwickler suchen. Und so. Ist klar, gell? Ihr wisst noch, wie ich finde. Und dann kann es dann eigentlich mal losgehen. Dann fahre ich mal irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich ein paar Tage dann mal in der Schweiz rumfahre. Am Stück auch. Und nicht so, nur so Tagessachen mache, wie ich bis jetzt gemacht habe. Und ja, und mir so ein bisschen, halt, so ein bisschen antrainieren, dass ich das dann auch durchhalte über mehr als irgendwie ein paar Tage. Ja. Ich habe schon jemanden gefunden, jemanden Freiwilliges, der mit mir würde, auf irgendeinen Pass rauffahren.
Aha.
Also Gotthard zum Beispiel. Das wär auch mal noch so eine Sache, die man machen
könnte. Und wann geht's los?
Ja, eben in ein paar Wochen. Also, wahrscheinlich dehnt sich es dann doch nochmal aus, weil ich habe noch irgendwie Verpflichtungen, wo ich irgendwie doch noch da sein muss und dann doch nicht, also jeder ein paar Tage muss da sein und dann kann ich doch nicht irgendwie am Stück weg gerade. Mhm. Also wahrscheinlich geht es doch noch einen Monat oder so, bis ich dann wirklich losfahre und
aber noch vor dem Schnee mache.
Was?
Noch vor dem Schnee.
Noch vor dem Schnee hoffentlich, ja. Man weiß nie, also es kann natürlich schon sein, dass
es im September schneit. Sonst gibt es sicher so Schneekette für dein Velo.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber dann brauche ich dann definitiv Dings, Schutzblech.
Ja.
Das könnte sonst recht hässlich werden. Ja.
Und was ist die erste Tour?
Ich weiß es noch nicht, aber im Moment habe ich so die Idee, irgendwie Westschweiz und nachher noch Frankreich.
Mhm.
Südfrankreich dann.
Links trinken nicht vergessen, wenn im Kreis.
Ja. Ich komme da schon schlagen. Irgendwie. Ja, nein, das sollte gehen. Ja. Das ist das.
Ja, da gibt es viele Gutes drin.
Ja.
Sie sind so fein.
Gell? Kann ich aufhören?
Sie tönen dann
schlimm.
Gut.
Schlimm.
Entschuldige mich jetzt schon. Was gibt es noch zum Velo?
Zum Velo, ja. Weiß nicht.
Außer, dass das Konto jetzt leer ist.
Nein, mein Konto ist noch nicht leer. Ja, ich meine, sonst könnte ich das ja auch nicht machen. Ja,
kann man beim Velo nicht irgendwie einen auf Leasing oder Finanzierung oder so machen?
Ich hätte mir das wahrscheinlich schon
hey, können. Wieso hast du eigentlich nicht von Credit Now so einen Support?
Ja, stimmt, stimmt. Ja.
Hey Mann, Ferdi. du Idiot, zahlst es selber.
Kann ich mir dieses Reisevelo leisten und so fertig sein?
Ja. Das habe ich nicht gesehen. Ja, noch Fragen zu nehmen.
Nein, ich glaube nicht.
Gut. Dann kommen wir gerade zum nächsten sportlichen Hobby.
Ja, der Weg ist das Ziel, Ferdi hat es vorhin
genau,
gesagt.
Genau.
Es geht eigentlich um recht etwas Ähnliches, nämlich wie so ein Motor mitnehmen, wenn man eigentlich ohne Motor unterwegs sein will. Und zwar geht es um Segelfliegen. Das ist in der Schweiz so ein bisschen sehr, oder auf mich macht es den Eindruck, als sei das sehr ein elitär verrufener Sport in der Schweiz. Mhm. Weil das meines Erachtens so ist, dass halt die in der Schweiz ist es einfach auch teuer. Also die Einstiegshürden ist sehr gross zum Segelfliegen. Und in Deutschland ist es ein bisschen anders. Dort ist Segelfliegen halt so ein richtiger Vereinssport. Dort hat der Verein Flugzeuge und stellt die auch sehr günstig den Mitgliedern zur Verfügung, um die dann fliegen. Und in Deutschland ist einfach in einem Verein hat es dann wirklich Lehrling, die ganze Berufspalette bis natürlich auch Rechtsanwälte und alles. Also du hast einfach aus jeder Berufsgruppe und aus jeder ja, Schicht ist jetzt falsch, aber du hast aus der ganzen Gesellschaft hast du Leute, die Segel fliegen. Und in der Schweiz ist es schon eher ein bisschen elitärer Kern, der das betreibt. Und darum mache ich es natürlich in Deutschland, weil ich mir das sonst auch gar nicht leisten könnte.
Und, das ist halt der Vorteil, wenn man in Basel wohnt.
Genau, also ich bin sofort über die Grenze. Und das Fluggebiet ist sowieso in Deutschland, also auch die Segelflugplätze, die in der Schweiz sind, fliegen regelmäßig in Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb. Also die lassen sich dann teilweise über unseren Flugplatz schleppen, klinken dort aus und fliegen nachher die genau gleiche Strecke wie wir. Und Segelflugzeuge kommen sowieso eigentlich alle grossen, bekannten Marken aus Deutschland. Mhm. Zumindest bis jetzt. Es gibt jetzt so zwei, drei moderne, die doch nicht aus Deutschland kommen. Und es ist einfach die Wiege vom Segelflug ist in Deutschland.
Ja.
Aber das ist eigentlich nicht das, um was man geht, sondern um das Segelfliegen selber. Ich weiß nicht, sind ihr schon mal
Segel geflogen? Ich bin schon zweimal geflogen.
Du bist gesehen? Ja. Okay, nein, noch nie. Ich würde aber gerne mal.
Aber nur als Golf, das ist schon lange
her. Aha, okay. Okay, also hast nicht irgendwie, kannst du nicht gerade sagen, was dein Eindruck war oder so?
So halbwegs doch. Also ist eine lustige Erfahrung eigentlich. Also es macht noch Spass. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie lang da oben gewesen wäre, weißt du, wie so ein paar Minuten halt. Also
ja, es ist eben oft so, dass so Passagierflüge dauern in der Regel so 4 bis 10 Minuten.
Genau, das kann man wahrscheinlich nicht recht vergleichen, oder?
Weil man die meisten macht, wenn es halt keine Thermik hat.
Ja.
Und sobald es halt Thermik hat, wird es spannend, weil dann kannst du halt ohne Motor überhaupt Strecken zurücklegen, weg vom Flugplatz kommen und so weiter.
Und für kannst mich über hunderte halt Kilometer fliegen, theoretisch.
Genau, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also der Rekord im Streckensegelflug liegt irgendwo über 3000 Kilometer.
Wow.
Und das ist innerhalb von einem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geflogen.
Okay.
Und das ist aber in der
Anden. Wie breit ist Amerika?
Das ist in der Anden geflogen worden,
okay.
Aber hier und her.
Okay.
Das nennt sich Jojo, weil es halt einfach nicht, du brauchst ja irgendetwas, wo sich Thermik oder sonst etwas entwickelt.
Ja.
Und das ist irgendwie eine Durchschnittsgeschwindigkeit über 200 km/h, die da geflogen sind.
Ja.
Was?
Durchschnittsgeschwindigkeit über 200?
Über 200 km/h. Und da hast du natürlich keine Zeit, um irgendwann mit der Thermik reisen. Wenn du am Himmel schaust und Segelflieger siehst, die sind eigentlich immer am Kreisen, wenn sie siehst.
Ja.
Beim Geradeausfliegen siehst du sie nicht und du musst einfach immer wieder kreisen, um wieder raufzukommen.
Ja.
Und die einzige Möglichkeit, nicht zu kreisen, ist, wenn du Wind hast, der genug stark ist und irgendwann gegen ein Gebirge knallt, dass der raufgeht.
Ja.
Und die Rekorde sind natürlich meistens in so Wind geflogen worden, wo dann halt den ganzen Tag über konstant starker Wind ist.
Ja.
Der Rekord in Deutschland ist in der Standardklasse, glaube ich, 1500 km am Tag.
Okay.
Und der ist aber zwar in Deutschland gestartet, aber nachher in den österreichischen Alpen und in den Schweizer Alpen geflogen.
Mhm.
Mein persönlicher Rekord ist erst 480 km.
Oh, lange da schon.
Aber trotzdem, für das, dass ich erst 2007 angefangen habe, ist es eigentlich recht okay. Und für mich ist es halt irgendwie wirklich so die Essenz vom Fliegen. Du bist in einem Flugzeug drin, das einfach nur das hat, was du zum Fliegen brauchst.
Ja, ja.
So Verkehrsflüge finde ich irgendwie überhaupt nicht spektakulär. Es ist zwar die Aussicht und so, finde ich lässig, aber da siehst du meistens nichts, weil die Fenster so klein sind. Und die Turbinen und so, das nervt einfach irgendwie. Und ich weiss nicht, beim Start von so einem Verkehrsflug, weiß ich nicht, ob sich da irgendjemand wohlfühlt. Du hast einfach irgendwie das Gefühl, wenn jetzt die Dinger da
hinten... Das ist geil, das ist mehr so Achterbahn.
Ja.
Aber du hast das Gefühl,
also richtig geil ist es einfach, wenn du in so einem Flugzeug hockst und Turbulenzen hast. Also so...
Genau, das
war... Eine lustige Turbulenzen halt. Wenn dann,
das finde ich nicht so geil.
Doch, das finde ich recht geil, weil das ist wie so eine Achterbahn, aber du hast keine Ahnung, was als nächstes passiert.
Genau, und die Turbulenzen sind eben meistens Thermik.
Ja.
Und das ist genau der Bereich, wo wir uns aufhalten, wo die Verkehrsflüge eigentlich schauen, dass sie möglichst schnell rauskommen. Mhm. Weil oben in der höheren Schicht ist nachher deutlich weniger turbulent. Und vor allem unter der Wolke, unter so Cumuluswolken, hast du halt deutlich mehr Turbulenz. Und die Turbulenzen sind Thermik meistens. Und die Thermik versuchen wir halt auszunutzen, um raufzukommen, oben zu bleiben. Und dann gleitest du eigentlich von Thermik zu Thermik. Mhm. Und es ist auch irgendwie so von der Natur her. Du bist halt teilweise schon extrem nahe an der Natur dran. Sei das jetzt, bin ich gerade im Sommer mit einem Kollegen in Südfrankreich gewesen, wo du halt einfach 20-30 Meter vom Berg entfernt bist, was halt einfach extrem eindrücklich ist und doch nochmal eine andere Perspektive als Wanderer. Mhm. Weil du halt dann irgendwie mit 110, 120 km/h an dem Berg vorbeifährst. Mhm. Und das andere ist halt, wenn du mit Vögeln kreisest, weil die kreisen auch in Thermik, die sind zu faul, um ihre Flügel zu schlagen und wollen natürlich oben bleiben und schauen dann, wo es etwas zu essen gibt, oder? Und das ist einfach, ich finde es mega faszinierend und ich finde, das solltest du auch wieder mal ausprobieren, Ferdi. Und du sowieso, Thomas.
Ja, mir als Video, das interessiert mich, ob du jetzt einen Schiss hast oder ich würde schon trauen.
Also euch zwei würde ich sonst auch mal mitnehmen. Ich würde aber nicht alle 250 Hörer mitnehmen können. Das ist
Ja, nein, also ich kann es gerne mal annehmen. Ja.
Und es ist halt wirklich auch trotzdem die Hörer, Segelfliegen, geht einfach auf einen Flugplatz an einem Wochenende, da ist eigentlich immer jemand rum und nimmt euch mit. Und es ist auch nicht so teuer, wie es aussieht, auch in der Schweiz nicht. Fliegt einfach mit und schaut euch das mal an. Es ist natürlich recht verwandt mit Gleitschirmfliegen, falls ihr das mal gemacht habt. Außer dass man halt mit deutlich höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist. Und einfach mehr unter Kontrolle hat. Weil mit dem Gleitschirm kann man einfach nicht so grosse Strecken ohne Thermik überwinden. Und mit dem Segelflugzeug kann man halt auch gegen den Wind mit 30-40 km/h. Mhm. Oder in Südfrankreich bei starkem Wind hast du irgendwie auf 5000 Meter nachher 100 km/h Wind.
Okay.
Dann musst du schon etwas einfallen lassen, um gegen den Wind zu fliegen. Mhm. Und Gleitschirme sind dort schon lange am Boden. Also bei so 30-40 km/h findest du ziemlich schnell mal keinen Gleitschirm mehr.
Das ist gefährlich.
Ja, du fliegst halt mit dem Schirm irgendwie so 30 km/h. Und es ist halt, ja, mit dem Flug hast du auch irgendwann auffliegen, aber es ist halt deutlich mehr, was mitmacht. Und am Boden hast du auch meistens weniger Wind als auf 450.
Okay. Okay, aber am Anfang musst du dir ja zuhören, oder? Wie lange geht der Prozess?
Habe ich ja so ganz gecheckt. Irgendwie musst du raufkommen.
Ja.
Genau, da gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten.
Okay.
Die urigste, oder es gibt 5. Die urigste ist einfach, du bist an einem Hang und gehst runter.
So und wie fahrst halt mal los.
So ist es ursprünglich entstanden. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass es mit dem Gummiseil noch ganz cool funktioniert.
Ja.
Dann ist sehr wahrscheinlich der Winterstart gekommen, also wo du ein Seil hast. Und das Seil wird von einer Seilwinde aufgezogen.
Okay.
So eine Seilwinde hat dann so 200, 300, 400 PS. Das Flugzeug wiegt so zwischen 400 und 600 Kilogramm. Mhm. Also es beschleunigt dich dann ordentlich. Und du hast einen konstanten Steigen nachher, der relativ stark ist. Also du steigst mit so 5 bis 10 Meter in der Sekunde an dieser Seilwinde.
Ja, ja.
Okay. Und das ist dann, also das drückt dich ordentlich rein. Das ist auch die günstigste Startart. Das wird eigentlich vor allem auch zur Schulung.
Das ist aber so ein Benzinmotor, oder wie?
Ein Dieselmotor, der zwei Turbolader hat. Aha. 320 PS und das zieht ordentlich, wenn du 600 Kilo dran hängst.
Ja.
Also du kannst es mit dem Auto vergleichen, wenn du ein Auto hast mit irgendwie 320 PS, wiegt das Auto meistens 2 Tonnen.
Ja, ja.
Und es beschleunigt ordentlich. Und stellst dir vor, das Auto wird nur 600 Kilo wiegen, beschleunigt natürlich viel mehr. Und das ist eigentlich die günstigste Startart, weil du brauchst irgendwie einen halben Liter Diesel und dann bist du in der Luft.
Ja.
Und außer dem Diesel entstehen immer noch Verein keine Kosten, weil der, der auf der Winde hockt, um das Teil zu bedienen, macht das, weil er halt im Verein ist und das irgendwie 3-4 Mal im Jahr machen muss.
Ja.
Der den Funk macht, ist auch im Verein. Von dem her zahlst du eigentlich schlussendlich nur das Benzin und halt noch ein bisschen etwas an die Wartung von der Winde. Also der Start kostet mich dann halt 3 Euro.
Ja.
Und mit dem Start bin ich im besten Fall, also mein längster Flug ist jetzt irgendwie 7 Stunden und 18 Minuten. Und das kannst du aus so einem Start rausholen.
Ja,
okay. Natürlich zahlst du noch pro Stunde ein bisschen etwas, aber das ist günstiger
als Skifahren. Ja, das Flugzeug kostet ja auch noch irgendetwas, oder? Also, ja.
Das Flugzeug gehört im Verein.
Ja, also zahlst du nicht direkt Miete für das Flugzeug?
Ich zahle pro Stunde, wo ich effektiv in der Luft bin, zwischen 5 und 10 Euro.
Ah, okay.
Und ja. Zum Beispiel bin ich jetzt eine Woche in Südfrankreich mit einem Kollegen. Wir haben die ganze Woche das Flugzeug. Du fliegst natürlich einen Bruchteil von der Zeit, die du das Flugzeug wirklich hast. Aber du zahlst am Schluss nur die Zeit, die du geflogen bist.
Okay.
Es summiert sich natürlich dann auch, wenn du irgendwie so 30, 40 Stunden in der Woche fliegst. Dann sind das auch irgendwie so 200, 300 Euro. Aber mit dem bist du nachher den ganzen Tag beschäftigt. Wenn du sonst in die Ferien gehst, ist auch 200, 300 Euro los.
Ja, logisch.
Und ja. Und dann gibt es natürlich noch den Flugzeugschlepp, wo vorne ein Motorflugzeug ist und ich mich da aufziehen lasse.
Ja.
Und dann gibt es Flugzeuge, die einen Motor drin haben, mit dem sie selber starten können, eigen starten.
Okay.
Und Autoschlepp gibt es auch noch, das wird aber eigentlich fast nie praktiziert.
Ja, das Häufigste ist schon das mit den Motorwinden.
Also Seilwinden ist einfach das Günstigste, es wird vor allem zur Schulung eingesetzt. Ja. Und Flugzeugschlepp ist vor allem dann auch bei uns üblich, wenn du auf Strecke gehen willst, wenn du am Morgen früh los willst, weil du einfach weiter raufkommst mit der Seilwinde.
Das heisst, du kannst zuerst mal schon mal irgendwie x Kilometer gleiten, bis und du irgendwo Thermik
findest. Oft ist es halt so, dass es vielleicht ein bisschen noch jemand anders schon Thermik hat, als du jetzt bist. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, wieso es in der Schweiz so wahnsinnig viel teurer ist. Weil in der Schweiz hast du meistens nur den Flugzeugschlepp und fast keinen Winterbetrieb.
Okay.
Und das ist so Faktor 10,
also
wo
das mehr kostet. Also da sollte eine Winde.
Sollte jetzt einen kleinen Flugplatz.
Ja, ich glaube, sie haben eine Winde. Also, dort, wo ich mitgeflogen bin, dort sollte, haben sie glaube mit Winde gemacht. Und das Ding weiss ich nicht mehr. Ich bin noch als Golf bei meinem Grossvater mitgeflogen, der war auch ein Segelflieger.
Dittigen oder Schupfert gäbe es noch. Deutschland?
Ja,
Deutschland gibt es Segelflugplätze
wie Sandra. Neustadt.
Okay,
ja.
Sagt man jetzt nicht, aber in Deutschland ist es in jedem grösseren, kleinen Städtchen mit irgendwie 5'000 Einwohnern hast du ziemlich schnell einen Segelflugplatz.
Ja.
Vor allem halt in den interessanten Fluggebieten, Schwarzwald, Schwäbische Alb, kannst du eigentlich überall einen Flugplatz
finden. Ja, das ist dort auch recht interessant, glaube ich, oberbergisches Land.
Klar, ist einerseits ist es interessant und andererseits macht es halt auch in Deutschland viel mehr als in der Schweiz.
Ja, eben und... ja, also das kann ich mich quasi nicht mehr erinnern, oder? Das war bin ich ganz klein gewesen, aber ja, das ist schon noch so etwas. Ja.
Ja, ich
bin gerade,
ja, das
Thomas,
ist
cool. Los.
Lass mal.
Ab in die Luft.
Lass mal.
Ja, tu es.
tu es. Da.
Tu es. Bacardi Cola. Tu es.
Okay, ich bin gleich wieder da.
Was ich mich gefragt habe, ist Solarflugzeuge, wie funktionieren die?
Meinst du jetzt den Solar-Impuls?
Ja, genau, zum Beispiel.
Ja.
Was macht
das? Also eigentlich von der ganzen Aerodynamik her ist es ein Segelflugzeug, wo halt zufällig Solarzellen auf der Tragfläche drauf hat.
Mhm.
Was für Flugeigenschaften vom Flugzeug nicht so optimal ist. Also wenn du Segelflugzeuge anschaust, sind die früher nur mal aus Holz gewesen und sind schön lackiert gewesen und heute sind eigentlich alle weiss.
Ja.
Und das liegt daran, dass das Profil einfach so ausgefeilt ist, dass du nicht willst, dass sich auf dem Profil die Luft erhitzt und dir die Aerodynamik kaputt macht. Darum sind die weiss, weil sich dann die Luft nicht auf deiner Tragfläche erhitzt. In dem Moment, wo du natürlich Solarzellen drauf hast, ist das ein bisschen suboptimal.
Ja.
Spielt aber in dem Fall keine Rolle, weil man ja eigentlich das Flugzeug genau gemacht hat, weil man die Solarzellen drauf hat. Dann muss man die Akkus mitschleppen. Durch das hast du viel mehr Gewicht als bei einem normalen Segelflug.
Mhm.
Dann macht man einfach die Tragfläche deutlich grösser. Dann ist das auch kein Problem.
Ja.
Also das Flugzeug hat eine deutlich größere Spannweite als ein normales Segelflugzeug.
Ja.
Und dann lässt es meines Wissens einfach Batterien auf und hat gleichzeitig die Möglichkeit, die Elektromotoren anzuschmeissen und die Energie von der Batterie wieder zu verbrauchen.
Okay.
Wobei nicht zwingend immer mit der Energie, die gerade erzeugt wird, geflogen wird.
Mhm.
Also es geht eigentlich sehr vieles über die
Akkus.
Über die Akkus. Und der andere Trick an diesem Projekt ist, dass die einfach in ganz anderen Höhen fliegen.
Mhm.
Und auch wie damals beim...
Also höher oder tiefer?
Viel höher.
Ah, okay.
Also mit einem normalen Segelflugzeug fliegst du eigentlich immer unter der Wolke und kreisst die Thermik. Und die haben eigentlich relativ wenig Interesse an Thermik, weil durch das, dass die Spannweite so groß ist, hat das Flugzeug extrem hohe, niedrige Rollrate und ist nicht so wendig. Und mit einem Flugzeug, das überhaupt nicht wendig ist, kannst du nicht Thermik reisen.
Ja, und außerdem willst du ja immer Sonne auf der Zelle haben. Das heisst, über der Wolke zu fliegen
ist gescheiter. Über der Wolke ist gescheiter, genau. Und was vor allem die Herausforderung ist, ist, die müssen die Nacht durchhalten.
Ja.
Und das machen sie einerseits, indem sie den Motor stützen und andererseits, indem sie auch Höhe verlieren in der Nacht. Und das letzte Projekt vom Picard ist ja das Arbiter. Lightning Orbiter gesehen und dort haben sie auch schon so Jetstreams ausgenutzt. Und du schaust natürlich auch, wenn du so ein Projekt planst, dass das Wetter passt, dass du nicht gegen den Wind fliegst. Der Solar Impulse hat, glaube ich, eine relativ niedrige Reisegeschwindigkeit, habe ich gemeint. Und wenn du natürlich irgendwie mit 60 km/h gegen 30 km/h Wind fliegst, dann ist es gegen den Boden noch 30 km/h, wo du vorwärts kommst. Und es macht natürlich weniger Sinn, als wenn du mit 60 km/h fliegst und 60 km/h Wind hast. Oder nehmen wir wieder 30, dann bist du deutlich schneller unterwegs.
Ja.
Also das ist einerseits sicher das Wetter entscheidend und andererseits die ganze Solartechnik mit den Elektromotoren, die halt irgendwie in ein Flugzeug eingebaut werden muss und wo das Flugzeug entsprechend angepasst werden muss.
Ja.
Und der ganze Rest mit dem Flächenprofil und so ist natürlich viel mehr dafür ausgelegt, dass das Flugzeug möglichst viel Strecke mit der gleichen Höhe machen kann. Also es ist einfach viel aerodynamisch ausgeklügelter als viele Verkehrsflugzeuge, hätte ich behauptet.
Okay.
Bei den Verkehrsflugzeugen kommt das lustigerweise auch. Die sind ja mittlerweile auch aus Kohlefaser und Kunststoff. Einfach weil sie leichter sind und andererseits weil das Profil auch genau gebaut werden kann. Und da ist eigentlich auch vieles, was bei den Segelflugzeugen schon lange üblich ist, wird übernommen, um halt Sprit zu sparen.
Ja, dort merkt man, dass der Ölpreis hoch ist.
Ja. Das und merken sie nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr mal geschaut habt, was so ein Verkehrsflugzeug an Sprit verbrutzelt.
Das ist extrem
schön. Pro Passagier sind es irgendwie 7 Liter pro 100 Kilometer.
Das ist so krass.
Und pro Kilometer sind es irgendwie 3,5 Liter, glaube was das Flugzeug verbrennt.
Ja.
Und ich meine, 3,5 Liter ist nicht so eine Bilanz wie ein Auto. Und dort ist natürlich extrem interessant, den Sprit zu sparen.
Ja, klar. Ja.
Und jetzt haben sie natürlich noch extrem viele Startschwierigkeiten, die auch mit dem Material Kunststoff zu tun haben, die mit Batterien zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also, was ich vorher gar nicht gewusst habe, ist, es passiert auf einem Flugplatz extrem viele Kollisionen. Zum Beispiel zwischen so Tankfahrzeugen und einem Verkehrsflugzeug.
Okay.
Einfach weil dort halt viel bewegt wird und Flugzeuge gehen, auch das ist beim Segelfliegen genau das gleiche, gehen am Boden kaputt, weil du die rummanövrierst und dann tätschst du irgendwo immer dran und dann ist halt irgendetwas kaputt. Und bei einem Segelflugzeug siehst du das relativ schnell. Bei einem Blechflugzeug hast du natürlich sofort eine Delle drin. Bei so einem Verkehrsflug aus Kunststoff siehst du die Dellen einfach nicht, weil die Kunststoffschicht auch ein bisschen dicker haben als bei den Segelflug und so weiter. Und um die Dellen zu entdecken, müssen die Flugzeuge geröntgt werden. Und zwar regelmäßig. Und das ist ein Kostenfaktor, der einfach nie eingeplant war und der jetzt doch massiv höher ist in der Wartung als bei den Blechflugzeugen.
Okay.
Also es sind nicht nur die Batterien und Motoren, sondern auch der Kunststoff, der ein bisschen Probleme mit sich bringt. Aber ich denke, es ist trotzdem Zukunft. Weil die Spritpreise werden nicht sinken, glaube ich.
Ja. Nein, eh nicht. Wobei die Zukunft ist einfach auch weniger Flüge von dem.
Also. Ja, für viele Leute ist das wahrscheinlich keine Option.
Das ist alles eine Preisfrage.
Ja, das ist eine Preisfrage.
Das ist einfach zu billig.
Das muss teurer werden, das ist so.
Ja.
Eben, es gibt ja auch, wo war jetzt das letzte Ding? Irgendeine so eine Hörertag-Geschichte auf Fritz. Ist mal irgendwie so ein Nebensatz ist ums Fliegen gegangen und dort ist irgendwie gesagt worden, ja, es sei eigentlich eine Megasauerei, was zum Beispiel Ryanair mache. Weil sie zwingen irgendwie die Flughäfen dazu, dass sie quasi gratis fliegen können von dort und der Steuerzahler zahlt nachher eigentlich die Flughafengebühr und so weiter.
Okay, ist das so?
Ja, das ist scheint so. Also es ist ein mega asoziales Geschäftsmodell eigentlich. Dass Ryanair Gewinn hat damit, was der Gewinn von Ryanair von den Steuerzahlern kommt.
Aber wie können sie das geschafft?
Weil die Flughäfen sind subventioniert und irgendwie können sie sich aber offenbar nicht leisten, dass Ryanair von dort nicht fliegt. Weil halt irgendwie, weiß nicht, ja, die Nachfrage zu gross ist oder irgend so etwas.
Okay.
Und die Leute halt billig wollen fliegen und wenn sie von dort nicht billig fliegen können, fliegen sie von jemand anders billig.
Ja.
Oder irgendwie sowas.
Okay.
Ist, glaube ich, dort rational gewesen. Also es ist schon, ja, krass.
Krass, ja.
Also Flüge ist eigentlich zu billig, das, ja, ist wirklich so.
Das kommt, aber es ist, ja, es gibt so Leute, die einfach jedes Wochenende noch herfliegen, weil es geht ja und kann man ja und
ja,
man hat ja das Geld. Und
ja, das zum Beispiel, ist schon zum Beispiel krass. Basel-Paris bin ich vor 2 Jahren, habe ich mich zum Fliegen entschieden, weil es einfach billiger war als mit dem TGV fahren.
Ja,
ja, aber Berlin geflogen.
Es ist natürlich Basel-Paris ist mit dem Flug sicher nicht schneller, weil du musst ja ein- und auschecken. Ja. Aber ich finde es einfach cool, wenn das günstiger ist als Zug fahren.
Ja.
Und dann muss man entweder das Zug fahren günstig machen oder sehr wahrscheinlich sinnvoll, das Fliegen einfach teurer machen, weil es einfach nicht realistische Preise sind.
Ja.
Ja.
Es ist wirklich absurd, dass ich auch schon auf Kollegen erzählt, sie sind auf Rom oder was nicht hingeflogen oder auf Amsterdam oder Flandern, einfach so billig, weißt, so unter 100 Euro hier und zurück und so. Und ich muss sagen, es kann nicht sein, oder? Es geht
das kann nicht sein, das ist eigentlich gar nicht möglich, dass das so billig
ich
ist.
Ich bin für 60 Franken nach Brüssel und zurückgeflogen.
Ja,
und die Rechnung nicht mit dem Benzin, mit dem Kerosin, die kannst du machen, dass du halt irgendwie auf 100 Kilometer pro Person die 7 Liter brauchst.
Ja.
Und dann wirst du feststellen, dass es nicht einmal Sprit kostet mit der
Aktion. Ja, aber wie geht denn das?
Also das ist jetzt mit EasyJet gesehen und bei EasyJet ist es halt so, dass nicht jeder gleich viel dafür zahlt. Da gehen halt die ersten Plätze für die 60 Franken hin und zurück weg und die anderen kosten dann 200-300.
Das ist krass. Ja.
Aber trotzdem, ich meine, da ist auch noch Personal am Start.
Ja.
Das Flugzeug an sich kostet ja auch noch etwas.
Ja, Wartungskosten.
Flughafengebühren.
Mhm.
Und irgendwie geht für mich die Rechnung einfach nicht auf. Und darum wundert es mich auch nicht, dass ständig irgendwelche Airlines pleite gehen.
Ja, eben. Aber, aber ich frage mich, jemand zahlt da drauf, oder? Also es ist ja wirklich krass.
Ja.
Und ja, es kann nicht sein. Und es ist aber... Flugzeugding, da habe ich eh schon Geschichten gehört. Gerade letztens habe ich gehört, dass wenn du online buchst, was heutzutage mittlerweile fast jeder macht, du gehst immer mit dem gleichen Browser, Harry.
Ja.
Und
Cookies löschen und dann ist der Flug billiger.
Ja, ist wirklich so. sie schauen halt, sie merken halt, okay, der Mensch hat schon 3 Mal noch genau nach dem Flug so, genau an dem Tag. Und dann jedes Mal, wenn du das Harry gehst, wird es teurer.
Das macht EasyJet massiv.
Ja.
Und wenn du dann schlussendlich entscheidest, den Flug zu buchen, ich weiß nicht, ob sie die IP-Adressen auch schauen, aber du solltest zumindest mal deine Browser-Cookies löschen. Und das habe ich also sogar schon beobachtet, dass es dann effektiv günstiger wird.
Ja.
Also der Preis ist nicht nur auf irgendwie, wie viele Plätze noch da sind, sondern auch auf dich persönlich gemünzt.
Ja.
Du hast jetzt schon 3 Mal geschaut, jetzt willst du offensichtlich wirklich dort an und dann ist es auch egal.
Offensichtlich wirklich mit EasyJet.
Oder? Genau.
Also das ist halt so,
die anderen sind wahrscheinlich immer noch nicht billiger und dann zahlst du jetzt halt mehr.
Ja. Ja klar, oder? Aber die Leute wissen das gar nicht. Also ist das, dass das überhaupt möglich ist, oder? Sie haben das Gefühl, ja, ist halt, ich schaue jetzt halt nach. Das ist wie das Gefühl, ist wie das Telefonbuch, es steht halt drin, oder? Und in der Nacht geht jemand her und muss in der Datenbank da eine Zahl ändern, aber so funktioniert es nicht, oder?
Ja, aber es ist halt die meisten Leute, selbst wenn du es nicht erzählen würdest, würden wahrscheinlich sagen, ja, 5 Stutz, mir doch egal. Aber wenn du dann überlegst, was EasyJet mit diesen 5 Stutz für einen Gewinn macht, das ist dann schon, summiert sich.
Ist klar, ja. Was ich noch fragen will, also als abschließende Frage, wie viel Technologie ist in so einem Segelflugzeug? Also ist im Sinne von, wenn du jetzt wissen willst, wo ist der Thermik, das Beste musst du dann im Voraus alles im Kopf haben? Oder hast du da live irgendwie sowas wie ein Navi oder sowas?
Da gibt es 2 Antworten drauf. Das eine ist vorgeschrieben, ist irgendwie Funkgerät, Variometer, das ist das, was Steigen und Sinken anzeigt. Und ich glaube, Fahrtmesser. Das ist das, was du dabei haben musst, meinte ich.
Also Fahrtmesser bedeutet,
wie viel Geschwindigkeit.
Wie viel, gemessen am Wind, der dir entgegenkommt, oder?
Gemessen an der Luftmasse, in der du dich bewegst.
Ah.
Also wenn deine Luftmasse sich mit 30 km/h bewegt, also wenn 30 km/h Wind hast, dann bewegst du dich gegenüber diesen 30 km/h mit 0.
Ja.
Und du fliegst dann effektiv mit 100, das heisst, wenn du mit dem Wind fliegst, wäre es halt 130. Aber das kannst du nicht messen ohne
GPS. Ja, ja, so. Du kannst nicht wissen, eigentlich, wie viel deine Geschwindigkeit über Grund ist.
Ohne GPS.
Ohne nicht. GPS,
ja. Oder halt ohne Schauen.
Ja.
Und das andere ist natürlich, dass dadurch, dass du Strecken zurücklegen willst und vielleicht auch halt mit dem Flugzeug ein bisschen mehr machen willst als nur das Rudimentäre, hast du heutzutage doch deutlich mehr Technik drin. Es gibt zum Beispiel viele, die noch einen kleinen Klapptriebwerk, ein kleines Klapptriebwerk drin haben, wo dann einfach die Aussenlandung verhindert, dass du nicht irgendwann auf einer Wiese landen musst, sondern dass du halt wieder heimkommst. Mhm. Da hast du natürlich auch ein Steuergerät. Was mittlerweile fast jeder hat, ist irgendeine Art von Bordcomputer. Mhm. Das ist bis vor 5 Jahren ungefähr, hat es da 2-3 Hersteller gegeben, die wirklich so ein kleines Computer hergestellt haben, was sehr spezifisch auf Segelfliegen ausgerichtet war. Mhm. Also so etwas wie ein Endanflugrechner reicht es mir, aus dieser Höhe wieder zurück zum Flugplatz zu kommen. Mhm. Und heute hast du natürlich GPS mit teilweise Touchscreen, Farbdisplay, Moving Map, wo dir wie im Auto eigentlich anzeigt, wo bist du, wo kommst du an, was ist der nächste Flugplatz.
Bitte wenden.
was es sogar auch gibt, sind so Thermikassistenten.
Ich stehe so eine Klammer davor. Ich sehe, sie möchten wenden.
Genau, aber so ungefähr funktioniert das. Das Gerät merkt, dass du einkreisest. Ja. Und dann merkt es, du bist an Thermiksuche und dann zeigt es dir an, wo in deinem Kreis Thermik am besten ist, in welche Richtung du verlagern sollst.
Okay.
Aber trotzdem hast du noch extrem viele Entscheidungen, die du selber fällen musst, nämlich ich bin jetzt zwar in dieser Thermik, aber wie fliege ich weiter? Ja. Und da hilft dir kein Satellit und nichts. Da schaust du auch, diese Wolke sieht so aus und diese Wolke sieht so aus. Ja. Und die 10-15 Minuten Wetterprognose oder Flugprognose, in welche Richtung du weiterfliegst, ist viel wichtiger als der Assistent, der dir versucht zu helfen, die Thermik zu zentrieren. Mhm. Weil meistens stimmt es halt irgendwie doch nicht, was da rauskommt. Mhm. Von dem her ist trotzdem noch eigentlich die ganzen taktischen Entscheidungen, bist auf dich und deine Erfahrung angewiesen und nicht auf irgendein technisches Hilfsmittel. Mhm. Was es auch noch gibt als sehr interessantes technisches Hilfsmittel, ist so ein Kollisionswarngerät, das heisst FLAM, wo über GPS berechnet, in welche Richtung du fliegst, die Vektoren austauscht über Funk mit den anderen Segelflugzeugen, die in der Luft sind, und dann schaut, ob du mit jemandem in Kollisionskurs bist.
Ja.
Und das ist einerseits praktisch zum Kollisionen vermeiden, andererseits kannst du aus diesen Geschwindigkeitsvektoren sehen, ob der andere steigt. Aber besser steigt als du. Mhm. Und dadurch kannst du auch durchaus ein Gefühl bekommen, ob deine Wolke jetzt die richtige ist oder die falsche, unter der du reisest.
Ja. Also du bekommst dann auch live die ganzen Daten mit, über wo die anderen sind und wie schnell sich
bewegen. In dem Umkreis, wo dein Funk funktioniert. Und das ist auch etwas, das nicht alle haben.
Okay. Ja.
Also das FLAM, das Kollisionsgerät, hat eigentlich fast jeder.
Ja.
Ist auch in Frankreich zum Beispiel ist es vorgeschrieben. Aber das Gerät, um dann anzeigen, wer wie gut steigt und so, das hat nicht jeder.
Ja, okay.
Und ich bin jetzt persönlich noch nie mit so einem geflogen, aber ich denke, es ist
natürlich schon... Mit so
einem
Gerät?
Also mit so einem, der anzeigt, wie die anderen steigen.
Okay.
Aber ob du jetzt ein Gerät hast, der das anzeigt, oder an einem Wochenende fliegen halt auch viele und die fliegen alle ungefähr am gleichen Ort, weil dort halt Thermik abgeht, du siehst das auch, ob unter dieser Wolke dort vorne eigentlich reist. Und du kannst das auch optisch ein bisschen abschätzen, ob der steigt und sinkt.
Ja.
Also das ist dann auch noch irgendwie ein Hilfsmittel, die anderen, was machen die?
Ja.
Wobei das sehr gefährlich ist, du weißt nicht, wo die anwenden.
Mhm.
Du weißt nicht, was sie vorhaben. Du weißt nicht, ist das ein Flugschüler, der einfach zum Plausch kurbelt? Oder ist das einer, der es richtig im Griff hat? und da bin ich halt eher, so ist es mir halt auch beigebracht worden, lieber mal deiner eigenen Idee vertrauen, mal etwas ausprobieren, wenn du nicht überzeugt bist, dass der da vorne wirklich super steigt.
Mhm.
Weil auf irgendjemanden vertrauen, wo du keine Ahnung hast, das kann beim Segelfliegen brutal in die Hose gehen.
Okay, und ist dir schon mal passiert, dass jemand sozusagen auf Kollisionskurs war?
Das passiert permanent.
Okay.
Schön. Also, ich meine, wenn du in die Thermik reisest, es sieht jemand, dann ist es oft so, dass du dann bald nicht mehr allein in dieser Thermik bist, wenn sie richtig gut ist.
Yeah.
Dann kreisen 2-3 Flugzeuge. Es ist immer die Regel, dass du halt, wenn du neu reinkommst, kreisest du in die gleiche Richtung wie die anderen.
Ja. Yeah.
Und das Gerät tut natürlich genug weit voraus warnen. Und von dem her bist du eigentlich ständig irgendwie hast eine Chance, mit irgendjemandem zu kollidieren.
Ja.
Aber einerseits schaust du natürlich permanent raus. Also du schaust relativ wenig auf deine Instrumente, vor allem beim Kreisen nicht, weil das bringt dir nichts. Und andererseits hast du auch noch das Gerät als zweite Absicherung.
Mhm.
Dort, wo das Gerät eigentlich beim Thermikreisen schaust du sowieso permanent, dort, wo das Gerät am allerwichtigsten ist, wenn du mit irgendwie 200 km/h gerade ausfliegst, womöglich noch unter einer Wolkenstrasse, wo der Kontrast noch schlecht ist, da kommt dir einen entgegen mit 200 km/h. Das ist ein Punkt, der dich auf dich zubewegt und grösser wird.
Mhm.
Das ist etwas, was das menschliche Auge einfach nicht merkt.
Ja.
So Sachen gibt es, dass du den im letzten Moment siehst. Und da ist natürlich so, dass das Kollisionswarngerät dich dann deutlich vorher schon warnen kann. Ja. Und dann schaust du zumindest, wo ist ein Punkt, wenn du nichts siehst, wo schon mal an deine Flügel ein bisschen bewegen, der andere macht das auch. Und dann siehst du durch die Bewegung, wo er ist.
Ah, okay.
Aber es gibt selten zum Glück so Situationen, wo dir dann halt einen entgegenkommt und du denkst, boah, das war aber knapp gewesen.
Ja.
Also es klingt jetzt wahnsinnig gefährlich, aber durch das Kollisionswarngerät, was eigentlich praktisch jeder hat, ist das sehr stark entschärft worden. Es gibt leider immer noch Kollisionen, aber da hättest du auch noch einen Fallschirm dabei, wo du hoffentlich dann auch noch irgendwie in der Lage bist, aus dem Flugzeug rauszukommen und jetzt zu ziehen.
Mhm.
Und Kollisionen ist eigentlich auch, also ist nicht eine sehr häufige Unfallursache. Die meisten Sachen passieren logischerweise beim Starten und beim Landen.
Mhm.
Weil in der Luft zerlegt sich das Flugzeug nicht einfach so. Da wird ja umgerechnet, bevor das gebaut wird. Aber wenn du beim Starten und beim Landen das Gefühl hast, du bist jetzt besser als die physikalischen Grundgesetze, das sind eigentlich die ganzen Unfallberichte, die du lest, ist irgendwie unterschritten von der Mindestfluggeschwindigkeit, Strömungsabriss. Und es ist klar, dass das Flugzeug dann nicht mehr fliegt. Mhm. Und das musst du halt unter allen Umständen verhindern. Und das lernst du eigentlich auch in der Ausbildung ausgiebig.
Mhm.
Und von dem her...
Aber es gibt in dem Sinn... sag jetzt mal, wenn du keinen Fehler machst, kann in dem Sinn nichts passieren. Ist das die Aussage?
Wenn du als Mensch keinen Fehler machst, dann ist die Unfallwahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr niedrig.
Ja.
Es gibt ganz selten Unfallberichte, wo effektiv etwas am Flugzeug ist.
Ja, das ist natürlich auch klar, weil wir sind ja fast so wie ein Pech haben. Das kannst du im Prinzip nicht. Weißt du, im Sinne von, ja, jetzt ist halt der Luft weg gewesen.
Klar,
und du
klar,
hast gegen den Berg geknallt.
Klar, kannst du Pech haben. Ich meine, wenn du in den Alpen fliegst, fliegst du immer deutlich schneller.
Mhm.
Und zwar einfach mit der Idee, dein Flugzeug ist manövrierfähiger und es bleibt es auch.
Mhm.
Wenn du mit 120 fliegst und dich eine Böe verwischt, dann kann es sein, dass du von dieser Böe wahnsinnig viel Geschwindigkeit verlierst, weil die von hinten kommt.
Mhm.
Und dann hast du noch 90. Mit 90 kannst du noch perfekt fliegen.
Mhm.
Kein Problem. Schaust, dass du wieder Geschwindigkeit bekommst. Nichts passiert.
Ja.
Du verschreckst vielleicht oder irgendetwas, aber es ist nichts passiert. Jetzt stellst du das genau gleiche vor, du fliegst mit 90.
Ja.
So wie du im Schwarzwald fliegst, aber nahe am Relief dran. Du fliegst mit 90, kriegst eine Böe von hinten, hast 60.
Mhm.
Bei 70 hört das Flugzeug auf fliegen. Dann ist völlig klar, dass du den Berg berührst irgendwie.
Ja.
Und von dem her ist einfach, es gibt so gewisse Grundregeln, dass man zum Beispiel in Reliefnähe einfach deutlich schneller fliegt, damit man von solchen Effekten eigentlich nicht unverschont ist, weil die Effekte oder das Pech, wie man es nimmt, dem irgendwie aus dem Weg gehen kann oder zumindest nachher einfach weiterfliegen kann, wenn so etwas passiert.
Mhm.
Und da gibt es so eine Weisheit in den Alpen, die heisst, du brauchst in den Alpen 3 Sachen zum Überleben. Höhe, Geschwindigkeit und Glück. Und 2 davon kannst du beeinflussen.
Ja.
Und dann ist es halt deine Wahl, ob du jetzt die Höhe und Geschwindigkeit vernachlässigst oder ob du auf dein Glück
das ist das Kapp-Theorem vom Segelflug.
Also das ist zumindest im Gebirge so. Und die Unfallberichte geben dem halt auch recht. Also es ist nicht so, dass es einfach nur ein Geschwätz ist, sondern ja, gegen die Physik hast du wenig Chance.
Ja.
Ja.
Gut. Dann,
dann haben wir jetzt doch eine halbe Stunde über das Thema. Wenn wir mal irgendwie eine Pause machen mit Musik?
Wir werden Pause machen mit Musik, so schaut es aus.
Sehr schön. Das habe ich mir doch fast schon gedacht.
Du hast schon geschaltet?
Nein, das mache ich jetzt gerade, Thomas. Merci, dass du mich daran erinnerst. Ich hätte zwar schon daran gedacht, aber es hilft ja immer und so, wenn man mitdenkt.
Ja.
Es gibt hast du uns da mitgebracht? Hast du etwas dazu sagen?
Nein.
Nein, die ist... das ist schon im.
Das ist Creative Commons Musik, die schon lange in der Warteschleife war. Und jetzt kann er endlich in Genuss davon.
Sehr schön. Bis gerade.
So.
Fuck. Ja, wir sind wieder da.
Das ist unplanend.
Das ist unplanend.
Ich habe genau befürchtet, dass gerade alles passiert.
Nein, ich wollte nur die beiden unteren Sachen löschen, weißt
du? Ja, ich denke, du darfst sie nach oben schieben, aber das hätte ich jetzt gemacht.
Du bist jetzt fast so professionell wie im Radio SRF.
Scheiss drauf. Ja, hey, das ist aber das erste Mal, wo das passiert. Also bitte. Erste Mal. Ja, insofern
wir
kann man uns, glaube ich, verzeihen.
Aber ihr
könnt es noch reinschneiden. Nicht
schneiden, oder?
Nein, wir tun eigentlich nicht schneiden.
Aber wir könnten.
Sollen wir das?
Nein. Wir schauen. Jetzt ist es schon fast lustig.
Ja, ich habe Anschiss da. Also, weißt du, ich meine, wir haben ja eh jedes Mal etwa, weiß nicht, 1-2 Stunden Nachbearbeitung haben wir sicher.
Schon, so dann?
Ja.
Wow. Was machen du da?
Shownotes zusammentragen, Links und so weiter, Kapitelmarken, Blogpost schreiben, also
Summary. Aber am Soundfile selber machen wir nichts?
Nein, so gut wie nichts. Also eigentlich nie. Mache eigentlich nie mehr irgendetwas.
Auch nicht so Spitzen rausnehmen oder so?
Nein,
also so.
Das macht uns alles Auphonic.
Okay.
Das ist unser Audio Processing Backend.
Mhm. Sehr cool.
Ja. Das ist sehr cool, das macht das
wirklich. Das macht vor allem, dass alles nicht laut ist, das ist mega wichtig.
Ja.
Wenn wir das nicht hinhalten, dann würden wir es merken.
Dann würden wir es nicht mit einem Mikrofon können wir es dann quasi nicht machen.
Ja.
Sonst. Ja, gut, aber dann hat sich das erledigt mit der Musik. ja.
Das schlimmste Schluss, den wir je gehabt haben vor Musik.
Ja, fertig, dein Dessert ist jetzt halt gestrichen.
Wäre so verkackt
gewesen. Ich hätte nur 20 Sekunden Zeit gehabt, um
das
Dessert zu essen.
Das hat gelangt.
Nein. Ja, wenn wir jetzt auch wieder zu einem Thema kommen. Mhm. Thomas, hast du fertig gegessen?
Nein, habe ich nicht.
Ist egal.
Ja, egal.
Du musst jetzt einspringen und reden über das NSA-Follow-up.
Aha. Ja, der Rico, unser treuer Hörer von der Polunion, hat schon sehnsüchtig darauf gewartet. Das ist eigentlich gar kein lustiges Thema, muss ich sagen. Aber trotzdem.
Hä, wieso jetzt nicht lustig?
NSA, Prism.
Ja, nein, aber wie kommst du drauf? Wieso soll es lustig sein?
Weil jetzt das davor sehr unterhaltsam
ist. Aha, ja.
Es ist eben ein vielschichtiger Podcast.
Also wir können ja jetzt erst ein anderes Thema machen.
Nein, es ist voll okay.
Die Stimmung runterzieht, ja. Damit wir nachher auf den 5-Punkt dieses Thema können.
Ponyzeit wäre etwas.
Uiuiui, wo ist der Knopf dazu?
Uiui.
Oh nein. Ach ja.
Ja, ja.
Okay. Alle
Shame on me.
Ja, ja.
So,
außerdem hat das jetzt gerade brutal geklippt. Ich glaube, man hat es gehört. Ja, egal.
Ja, kannst du mal auf die Grafik klicken? Also wir haben eine Grafik verlinkt. Das ist Grafik. Von der Verge. Den Artikel habe ich schon letztes Mal.
Oh, total audiovisuell da.
Sehr cool. Das ist audiovisuell. Für alle Zuhörer. Pech gehabt. Nein, das ist von der Verge. Das ist der Artikel, den ich letztes Mal schon erwähnt habe, dass die ja das geschrieben haben und dass sie das mal angefangen haben zu lesen, aber noch nicht so wirklich fertig. Und die haben so, das heisst Everything You Need to Know about Prism. So, das ist ihr Artikel, wo sie Mitte Juli veröffentlicht haben. Also dort, wo schon eineinhalb Monate aktuell war. Und sie haben so eine, links haben sie so eine Timeline, wo sie all die wichtigen News zusammengefasst haben. So, dann ist das passiert und so weiter.
Ja.
Und sie haben aber auch so einen Text, wo das eigentlich wirklich aufrollt und was genau passiert. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade ein Problem mit dem Mikrofon.
Nein, wir haben kein Problem mit dem Mikrofon. Das ist okay. Das da. Wenn mir egal, es täuscht doch, jetzt ist gut. Ja.
Okay, bei mir rauscht es aber ziemlich. Egal.
Rauscht es?
Ja.
Das kann ich nicht sehen. Ja, vor allem, wenn du bewegst, kommt
es. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt ist gut.
Okay. Oder? Ja, es muss
gut
sein.
Ist gut.
Okay, gut.
Genau.
Zu dem Thema kommen wir später noch.
Genau, und sie haben zumindest in ihrem Artikel, wo sie wirklich alles erklären, was ist los, was ist passiert, warum ist das wichtig, was ist die Essenz von dem ganzen Prism-Skandal, haben sie eine Grafik gebastelt. Also allgemein, ich habe schon erwähnt, The Verge ist eine super Seite und sie machen eben nicht nur Technologie-Neuigkeiten, sondern auch kulturelle Neuigkeiten und Wissenschafts-Berichterstattung. Und unter anderem halt sind sie auch bei Prism recht aktiv, also weil das halt in so Technologie, Kultur, so streift so alles, was sie jetzt machen. Mhm. Und sie haben eine Grafik veröffentlicht, wo sie eigentlich genau zeigen, was eigentlich genau passiert. Also sie erklären Unterschied zwischen Inhalt und Metadaten. Sie erklären, dass die NSA sowohl von der grossen Firma wie Apple, Google, Microsoft, Yahoo, AOL, Facebook, also von den grossen Technologieunternehmen, also AT&T, Verizon, Sprint, das sind amerikanische Anbieter, also Mobilfunkanbieter, Sie haben also sowohl Zugang zu denen direkt, als auch Zugang zu eigentlich der zentralen Netzwerkknoten im Internet. Und sie erklären auch sehr schön, dass sie zum Beispiel von den Telefonieunternehmen kriegen sie Metadaten, das heißt der Zeitpunkt, wo jemand telefoniert hat, wer mit wem telefoniert hat, wie lang und so weiter. Also das sind sogenannte Metadaten über die Kommunikation. Und sie haben aber auch Content, also Inhalt kriegen sie, also halt zum Beispiel von Facebook, sie kriegen alle deine Chats oder was du halt die Timeline knallst oder also alles, was du machst auf Facebook, haben sie direkten Zugang. Und genau, da gibt es dann noch mehrere, wie nennt man es, Agencies, was ist das auf Deutsch?
Agenturen.
Ämter. Nein. Das ist eigentlich Ämter, oder? Ja. Agenturen wäre es auf Deutsch, wenn man das Wort
kein Dienst.
Ja, halt so, aber ja, zum Beispiel.
Dienst.
Ja, Dienst, ja. Es gibt ja so eine Homeland Security und National Security Agency, bla. Ja,
und CIA.
Und ja. Das geht CHQ, das ist glaube ich das Britische irgendwie. Mhm. Ja. Und die haben dann wirklich diverse Systeme, also das ist recht heftig, also sie haben Zugang zu dem ganzen Zeugs und die wurden dann in diverse Systeme sozusagen gepflanzt und die Systeme sind nur untereinander, also das sieht man jetzt da nicht, aber es gibt dann noch andere Systeme, wo sozusagen die ihre internen Quellen anzapfen. Und ich habe mir da mal ein bisschen aufgeschrieben gehabt und das, was jetzt momentan so zum aktuellsten ist das sogenannte X-Keyscore. Ich habe den Artikel beim Guardian verlinkt. Das ist recht heftig. Also die haben wirklich, das sind so Suchinterfaces, die sind auch gar nicht wirklich so hübsch designt. Das sind wirklich so, das sind so Windows Desktop Clients. Das kann man sich vorstellen als so eine Windows Programm Formular. Und da kann man eingeben, eine E-Mail-Adresse und da kriegt man einfach alle sozusagen Datenpunkte, wo die E-Mail-Adresse auftaucht. Das kann sein, wenn es jetzt meine E-Mail-Adresse wäre, eine E-Mail, die ich geschrieben habe, E-Mails, die an mich geschrieben worden sind oder wo irgendwo meine Adresse auftaucht.
Das muss also bei deinem Facebook-Account zum Beispiel, wo du mit der E-Mail-Adresse angemeldet hast.
Genau, ja. Mhm. Also alle Datenpunkte erscheinen dort. Sie haben sich jetzt mega auf E-Mail fokussiert, aber so wie ich es verstanden habe, ist das eigentlich alles. Und ja. Das kann man dann wirklich beliebig filtern. Also man kann sagen, die Adresse nur in dieser Sprache, nur in dem Zeitpunkt, nur von denen und denen Quellen. Also das kann man total eingrenzen. Und das sind so krasse Datenmengen. Also sie beschreiben da, das sind monatlich sind das 50 Milliarden Datensets, wo die sammeln. Das ist schon mal ein heftiger Datenpunkt. Das ist so viel Daten, dass sie das wegschmeißen wollen regelmäßig. Also sie kann Metadaten kann sie 30 Tage aufbewahren, alle. Ja. Und so die richtig fette Daten kann sie nur 24 Stunden bis 5 Tage aufbewahren. Länger haben sie nicht Platz. Das geht gar nicht.
Ja.
Das heißt, sie müssen alles wegschmeißen. Außer ein Mitarbeiter sagt, das ist ein interessanter Datenpunkt, also so, das kann auch so, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es funktioniert, aber sie kann auch sagen, alles was mit der und der Adresse zu hat, speichere ich mal das auf das nächste System. Und dann gibt es so eine ganze Kaskade von Systemen, also es gibt so alles, das haben sie nur etwa einen Tag bis 5 Tage Zeit.
Ja.
Dann gibt es so das Größere, das sind dann so ein paar Monate, und dann gibt es so das Endsystem, ist dann so 5 Jahre. Und dann gibt es nochmal eins, wo halt so Langzeitlager ist. Und das ist auch noch ein interessanter Punkt. Sobald jemand verschlüsselt, landet er auf dem Langzeit-Ding. Also alle verschlüsselte Kommunikation wird sowieso weggespeichert.
Das ist eigentlich ein Grund, um nicht verschlüsselt zu kommunizieren.
Ja.
Außer das Kommunizieren alle verschlüsselt, dann ist es nämlich, dann haben sie
wieder das ein Problem. Das wäre eigentlich mal cool, wenn alle verschlüsselt kommunizieren, sind sie einfach sofort.
Das wäre sozusagen die Nerd-Lösung, oder? Mit dem verschlüsseln wir einfach alle, dann ist ihr System nutzlos, oder?
Ja.
Und das ist eigentlich auch die Lösung. Aber das ist leider.
Spoiler, das ist die Lösung.
Jetzt habe ich es verraten. Nein, und das wäre eigentlich wär's die Lösung, oder? Aber das Problem ist, Verschlüsselung ist leider immer noch nicht so usability-technisch, nicht so auf dem Stand, wo man es gerne hätte. Das heißt, nicht jeder, auch in unserem Alter, nicht jeder kann einfach E-Mails verschlüsseln, weil es noch ein gewisses Wissen voraus.
Ja, aber das ist ja irgendwie klar. Ich meine, die ganzen grossen Player, die Verschlüsselung von der Usability könnten salonfähig machen, sind alle da eigentlich dick drin.
Mhm.
Und von dem her.
Und das ist eben das Problem, es gibt ja noch, man vermischt immer zwei Sachen, oder? Also, wenn man als User eine verschlüsselte Verbindung zu Facebook hat, nützt das einem gar nichts, oder? Mhm. Also es gibt HTTPS, das ist eine verschlüsselte Verbindung zu Facebook zum Beispiel, oder zu Google. Ja. Das nützt einem aber nichts, weil die Daten würden dort unverschlüsselt bei Google oder bei Facebook abgelegt und ja. dort haben sie ja Zugriff drauf. Das heisst, nur weil sie einem nicht während der Kommunikation abhören kann, heisst das nicht, dass sie im Nachhinein nicht auf die gespeicherten Daten Zugriff haben. Das ist eigentlich das Krasse an dieser Geschichte, oder? Und das ist das Problem. Und darum, also ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach zum Lösen, oder?
Ja, und es ist ja gar nicht so einfach, das einfach zu erklären, dass jetzt das nicht verschlüsselt ist, obwohl es verschlüsselt
obwohl
ist.
Obwohl dort verschlüsselt steht, oder? Es sind zwei Paar Schuhe, also ein Angreifer kann...
Es ist immer die Frage, wer es entschlüsselt.
Genau, oder? Ja. Also, die normale Angriffsszenario ist, ich kommuniziere mit dem Facebook-Server, also ich bin auf Facebook, und jemand anders ist zwischen uns beiden, also er hört die direkte Verbindung zu Facebook ab und was ich für Daten schicke und was mir für Facebook für Daten schickt auf meinen Computer, auf meinen Browser. Das ist das eine. Das kann man verhindern mit HTTPS, also mit einer verschlüsselten Verbindung zu Facebook. Aber diese Daten müssen hier abgelegt werden, oder? Und wenn der Angreifer sozusagen Facebook angreift, und das ist im Prinzip, die NSA greift Facebook an, obwohl sie sozusagen, sie dann das natürlich zu, aber im Prinzip ist es ein Angriff auf Facebook und dann ist sozusagen, hast du keinen Schutz. Weil dann ist nicht deine Kommunikation, sondern es ist Daten, die dort vorhanden sind.
Ja.
Und das ist gar nicht, also für uns als Techniker ist das einfach zum Verstehen, aber es ist gar nicht so einfach zum Durchblicken, glaube ich, für den normalen Mensch. Und das Problem ist, mir kann nicht alles verschlüsseln. Wenn ich auf Facebook jemand anderem eine Nachricht schreibe, mit, dann ja, wie verschlüssel ich jetzt das? Gar nicht. Also es geht.
Du kannst sie PGP verschlüsseln und dann die da drinnen pasten.
Ja.
Gibt sicher eine Facebook-App dafür.
Wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann sollte die schleunigst du machen.
Klar, oder? Aber dann willst du es auf dem Handy lesen und es geht nicht. Oder es fängt einfach schon
es ist an. Halt, es ist halt so, wenn Verschlüsselung bedeutet halt Aufwand.
Und genau.
Aufwand ist halt auch einfach
das ist Dilemma, unter
Umständen
oder?
Störend.
Ja, das ist Dilemma. Oder? Sicherheit ist einfach ein E-Bus.
Nicht gratis.
Ja, genau. Ja. Sicherheit ist ein E-Bus an Bequemlichkeit.
Ja.
Immer.
Ja.
Und das ist eigentlich das Tragische der ganzen Geschichte.
Deine ganzen Zeitungsartikel und so weiter werden eigentlich nie thematisiert, dass man einfach sein Zeug verschlüsseln könnte. Es geht immer nur darum, wie man es politisch lösen könnte, dass sie das jetzt halt nicht machen.
Ja, aber ehrlich gesagt muss das fast Lösung sein. Also klar,
es ist die einzige Lösung, weil es kann ja theoretisch jeder mitlösen, wo irgendwie Zugang sich verschaffen kann zu irgendeinem Knotenpunkt vom Internet.
Ja, aber es sind zwei Ansatzpunkte, oder? Du siehst, alle sollten verschlüsseln, aber das kannst du gar nicht erreichen. Also du kannst es nicht, sag ich, nicht sinnvoll erreichen. Also, außer
also technisch wäre es kein Problem, sind wir
ja,
uns einig.
Ja, ja, klar, oder? Aber in der Welt, wo du jetzt bist, wenn du sagst, ich möchte Facebook nutzen und ich möchte verschlüsseln, dann sind das zwei Sachen, die sich nicht verträgen. Und das ist das Problem,
das wir haben. Vielen ist es auch einfach egal.
Genau, das ist das andere Problem.
Sollen die doch mein Facebook-Zeugs
ja, das ist halt so.
Das ist für dich ja eh nur irgendwie Neues in ihren Daten.
Ja, ja, klar.
Nicht mein Problem.
Aber das ist halt so Standard-Ausrede. Ja, ich habe nichts zu verbergen. Oder?
Ja.
Und das ist das Problem, das hast du nicht. Es ist nicht immer so. Es ist nur so lange so, wie du etwas zu sagen hast, was nicht interessant ist für einen Staat. Aber es kann sich ändern. Und das Problem ist, es kann sich rückwirkend ändern. Du kannst jetzt Sachen sagen, die in 10 Jahren in einem falschen Kontext gelesen werden kann. Oder, also, ja. Es ist nicht, Kommunikation ist nicht eindeutig. Und das heisst, dass du, vor allem wenn es gespeichert wird, oder? Das Problem ist, wenn wir jetzt miteinander reden, mal abgesehen davon, dass das Mikrofon jetzt läuft, dann müssen wir es aufzeichnen, aber wenn das jetzt nicht wäre...
Und das neues Internet stellen.
Ja. Nein! Bro, wir haben niemand gewarnt.
Komm, wir verschlüsseln jetzt, dann kommt es auf den Langzeitspeicher.
Oh ja, wir machen uns unsterblich in so Podcast.
So kannst du Backups machen, du hast einfach verschlüsselt
deine Daten. Die Spesen-Website haben die ja, glaube ich, eh mal drin gehabt, oder? Die war, glaube ich, von euch gewesen. So eine Webseite, wo du irgendwie kannst drücken, Start und dann wird alles von dir backupt. Seit 1997.
Weiss nicht, was
du meinst. Wüsste jetzt nichts, nein. Wüsste jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht
besser. Ja, ich tue die euch noch nachreichen.
Okay.
Es kann sein, dass
okay.
Ich die mal anders gefunden habe.
Mhm. Aber das ist eigentlich das Problem, das wir haben, oder? Und das eine ist eben, dass sie sagen, ja, eben, ich habe nichts zu verbergen. Aber das ist nur so lang gültig, wie du sagen kannst, ja, das, was ich jetzt sage, habe ich nicht zu verbergen, oder? Aber das kann sich in Zukunft ändern. Und das Problem ist, du kannst eben immer in Zukunft das aus der Vergangenheit zurückholen, oder? Jeder kann als Beweis ihren Kommunikationsmittel in der Vergangenheit rausziehen und sagen, hey, schau, da ist es schwarz auf weiß, das kannst du sogar du gesehen haben. aber es ist in dem Sinn dann nicht noch, ja, nachvollziehbar, wie das gemeint ist, in welchem Kontext du es erzählt hast. Und du hast einfach den Kürzer gezogen im Zweifelsfall. Und darum haben wir sehr wohl etwas zu verbergen, oder? Wenn die Daten jetzt erst gar nicht vorhanden sind, oder ja. Wenn man die gar nicht herzeigen kann, dann bist du sozusagen auch unschuldig. Mhm. Und das ist ja, das ist bis jetzt immer so gewesen, oder? Wenn man es dann nicht beweisen kann. Und aber so wird es beweisbar. Alles, was du siehst, ist eben aufgezeichnet. Und das, ja, das ist man sich nicht bewusst, wie krass das eigentlich ist. Vor allem, wenn es eben dann ist, so handgeratet wie so Agenturen, so
ja. Ämter. Ja. Viele tun das halt irgendwie unter dem Deckmantel von Terrorismusbekämpfung und so einfach akzeptieren und sagen, es ist irgendwie nötig, um so Zeug zu bekämpfen.
Ja, und es ist ja auch ein Zwiespalt, oder? Du willst ja sozusagen auch die bösen Kriminellen kriegen.
Ja, aber es wird nie, selbst wenn jetzt irgendjemand gefasst wird oder irgendetwas verhindert wird, erstens gelangt es nicht an die Öffentlichkeit und zweitens wirst du nie bestätigen können, dass es passiert wäre, wenn es das nicht gäbe.
Genau.
Und das ist irgendwie halt, ja, von dem her, das Argument wird immer viele Leute überzeugen, dass es brauchst, um irgendwelches Zeug zu bekämpfen, was es gar nicht gibt.
Das ist das gleiche Argument wie, ja, wir fahren alle Autos und es sterben jedes Jahr so viele Leute bei einem Autounfall. Mhm. Oder wie könnte man das verhindern? Ja, wir verbieten Autos, oder? Das ist die Lösung, oder? Zum alle Autounfallopfer zu verschonen, dann verbieten wir das Auto. Das ist eigentlich die Lösung, oder?
Ja.
Aber das ist die Frage, ob wir das wenn. Und das ist genau da auch die Frage, oder? Wenn wir eine Totalüberwachung zum die paar Dutzend, paar hundert böse Leute kriegen, oder, also welchen Preis zahlen wir, oder? Mhm. Oder gibt's vielleicht einen Mittelweg? Schaffen wir es irgendwie, dass so eine Überwachung möglich ist, wenn sie einfach gerechtfertigt ist, dass wir so viele Kontrollinstanzen haben, dass das nicht missbraucht wird, oder? Das ist sozusagen mein Idealbild, ist, dass ein Geheimdienst oder irgendeine Strafverfolgung, dass die mächtig ist, aber nicht missbraucht, also dass dort viel Macht ist, aber nicht kein Potenzial für Missbrauch. Das ist eigentlich das Ideal und ich glaube, das schaffst du gerne.
Das ist nicht möglich.
Ich habe vor allem das Gefühl, dass gerade durch so etwas auch die Terroristen halt massiv aufrüsten.
Mhm.
Und bei denen kannst du einfach davon ausgehen, dass sie sich technisch besser auskennen als normale Bürger. Und dass die halt genau dann irgendwie verschlüsselt kommunizieren oder halt die Kanäle vermeiden, wo sie sowieso wissen, dass sie abgezapft werden.
Ja. Ja.
Und dann kannst du das ganze Ding eigentlich vergessen.
Ja, ist genau. So.
Außer dass es dann halt auf einem Langzeitspeicher drauf ist, aber das bringt dir auch nichts, wenn es schon passiert ist.
Ja.
Ah, oh, der Ton.
Geil, ja. Geil, das klingt geil.
Wenn man jetzt mal so live dabei ist, ist es gerade etwas anderes, gell? Ja, und dann hat die Geschichte noch eine interessante Wende genommen gestern. Der Hauptverantwortliche für die ganzen Leaks ist eigentlich ja der Snowden, der ist also allgemein bekannt. Aber der hat es jemandem anvertraut, der beim Guardian schafft. Und das ist der Glenn Greenwald. Greenwald.
Ja.
Was ich so spricht.
Quasi, keine Ahnung.
Genau. Und der hat einen Lebenspartner, also lebt in Brasilien mit seinem Lebenspartner. Und der ist zu London, Heathrow, also auf dem Weg, hat will er von London auf Rio de Janeiro fliegen, wo er eigentlich wohnt.
Ja.
Und eben der Freund von dem Reporter ist dann aufgehalten worden. Am Flughafen und 9 Stunden lang verhört und wir hätten einfach alles weggenommen. Oh, also genau. Sämtlich, was er dabei hatte, ist weg, ist konfisziert worden. Und das ist jetzt momentan gerade so der große Aufschrei, oder? Ja. Also dass einfach Briten komplett ihre, und sie haben sozusagen das Recht dazu, also sie haben so Anti-Terror-Gesetz, wo es erlauben, jeden Mensch bis zu 8 Stunden festzuhalten.
Ist ja mega krank eigentlich.
Also ohne dass irgendwas...
Ohne Verdacht. Beweise oder Verdacht.
Ja, es ist einfach du und dann bis zu 8 Stunden und dann muss er Verhaftung verfolgen oder du musst ihn freilassen. Also eins von beiden muss dann passieren. Das hat sie bei ihm einfach gemacht und haben einfach 8 Stunden lang eingeschüchtert oder also so. Auf gut Deutsch. Und das ist heftig. Ja. Also es ist einfach so... Vor allem ist es verdammt scheinheilig, weil einfach die Amis und Briten und alle, ja, wir heißen die Debatte willkommen, weißt du, so alle Regierungen und so, als ob sie total froh wären, dass das jetzt endlich mal aufs Licht kommt, wenn man wirklich eine Debatte über das Thema führen. Und danach ziehen sie so eine Show ab.
Das ist natürlich auch sehr intelligent, gerade so einen Journalist so festzuhalten. Ich meine, das kommt sicher nie an die Öffentlichkeit.
Ist der Freund von ihm, oder?
Ja,
aber trotzdem. Ja. Und er hat mir aber geholfen, also sie sind sozusagen beide an dem beteiligt. Und dann ist es nochmal krasser geworden, das ist jetzt, glaube ich, erst heute, dann auftaucht. der Artikel empfehle ich euch wirklich, den habe ich gerade gelesen, bevor ich da hergekommen bin. Mhm. Der Guardian, die haben seit Wochen haben sie Drohungen.
Mit der Festplatte?
Ja, 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 genau. Sie haben seit Wochen haben sie Drohungen, halt im Sinne von so, ja, vernichten eure Quellen und ja. So, sonst passiert was, so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und die vom Guardian sind halt so, ja, nein, oder so. So, erstens sind wir nicht an Großbritannien gebunden, man kann von überall aus berichten, also ich kann es mal auf gut Deutsch, ja. Und wir sind Journalisten und Pressefreiheit, ja. und sterben halt so, ja. Ja. Und genau, und das haben sie jetzt halt so lange mitgemacht, jetzt haben wir ein, also sie haben ein Gespräch gehabt mit ihren diversen hohen Tieren von der Regierung, so ein bisschen, mhm. Wo sie dann so sanft, aber höflich, oder sanft, aber bestimmt Trompeten haben die Sachen weggelassen und sie sind einfach sie nicht drauf eingegangen. Also ja. Im Sinne von so, nein, machen wir nicht. Und irgendwie diese Woche, ich weiß nicht, wenn es passiert ist, sind sie dann zum Guardian gegangen und haben einfach so ein paar Leute, so ein Raid halt, sind hier und haben einfach alles zerstört, was also alle Datenträger, wo das drauf ist.
Okay.
So, und die haben einfach gemeint, so, ja, als ob das nicht einfach schon weltweit verteilt wäre. Ja,
also ich habe irgendwie gelesen, ich habe in dem Keller halt darauf bestanden, dass jetzt die ganzen Festplatten vernichtet werden.
Ja.
Und die anderen haben dann gesagt, hey Jungs, das Zeug ist eh schon in all unseren anderen Zentralen auf der ganzen Welt verteilt.
Also, und, ja. Und diverse Zeitungen haben die gleichen Materialien. Also, es ist nicht nur der Guardian, also, es ist wie bei Wikileaks. Es haben einfach mehrere Zeitungen, haben das alles, oder? Der Guardian ist einfach sozusagen die Haupt- Nachrichtenquelle, früher ist es ausgegangen, oder? Ja. Aber die Daten sind sicher, also die haben
ja, und ich glaube, im Zweifelsfall wird das irgendwo im Internet auftauchen, aus irgendwelchen Quellen, ja, ja. Wo niemand weiß, woher. Ja, also, ja. Ups, es ist etwas auftaucht irgendwo. Ja. Da gibt es jetzt plötzlich ein BitTorrent-File, wo irgendwie all das Zeug drin ist, oder? Und dann kann sich jeder ziehen.
Ja. Das ist noch geil, das könnte dann so eine Loop geben.
Ja.
Was dann wieder in diesen Suchmaschinen von der NSA auftaucht oder gespeichert wird und nachher immer das Gleiche gespeichert wird, dann ist ja ziemlich schnell alles voll.
Stimmt, das wäre auch noch so etwas, ja. Einfach alles zumüllen, einfach total ja. Sinnlose Daten generieren den ganzen Tag.
Das, also das wäre eigentlich...
Verschlüsselte Daten generieren ist eigentlich sehr einfach.
Ja,
ja.
Eigentlich schon.
Lass also das wäre eigentlich...
Du kannst ja einfach Neues nehmen. Mhm.
Also eigentlich wäre das ein krasser Hack, dass wir einfach alle anfangen,
statt
wie so, sinnlose ja. Verstaaten verschlüsseln und aussipusten.
Wie BitTorrent das Netzwerk einfach Daten umschickt. Sinnlos.
Ja.
Aber öffentlich, das muss immer auf Gmail und auf Facebook ja. Und so, das muss schon so ein bisschen...
The Random Noise Generator.
Ja, das Problem ist einfach, ich als Öko habe so ein bisschen... Das Ding, ja. Du hast ja die Energieverschwendung von der ganzen Ding.
Problem. Gut, das muss ja nie mehr irgendjemand entschlüsseln, von dem her...
Nein, allgemein.
Aber du kannst davon ausgehen, dass sie es probieren.
Ja, ja. Allgemein, der Akt von du schickst es los, das braucht alles Energie, oder? Das ist
ja, so ein ja,
bisschen der Ding, wie so, es gibt ja gewisse Energie, die du brauchst pro Google-Suche, das kannst du ausrechnen lassen. Ja. Und von dem her ist es so ökologisch betrachtet jetzt nicht ganz so toll. Aber wenn jetzt mal das weglässt, wäre das schon...
Also, Privacy gegen Ökologie, was
ja, ja. Aber es wär ein cooler Hack, einfach so, einfach... Mehr Neues, oder? So,
ja.
In das Leben
so,
schwer
machen. So strukturierter Neues. Einfach so Google-Suchresultate und dann irgendwie random rumklicken und dann das verschlüsseln, damit es einfach irgendwie so ein bisschen selbst, wenn man dann einen Teil entschlüsselt, dass es einfach eine gewisse Struktur hat.
Mhm. Ja, ja, es also muss schon.
Einfach irgendwie nur
es muss einfach ein beliebiges Dokument sein, oder? Ja. Also ja. Im Prinzip einfach, ja.
Hey, du suchst halt irgendwie nach Kram
nein, auf Google. Nein, random Artikel.
Und du ladest das ab und verschlüsselst
den Text. Einfach ein random Wikipedia-Artikel, oder? Random Wikipedia-Artikel
als E-Mail verschlüsselt. Und schickst irgendjemandem per Mail.
Ja, als E-Mail verschlüsselt an irgendjemand.
Und dann den Random Noise Generator auch als Kommunikationskanal nutzen.
Ja.
Das wäre eigentlich ideal, weil dann können sie es nicht unterscheiden. Das ist perfekt.
Das ja, ist eigentlich, also, das war's, ja. Ich fände es lustig, nur ja, als Gedankenexperiment, sie einfach lahmlegen. Denial, ja. Also Distributed Denial of the Service. Ja. Das Problem ist einfach, dass sozusagen bei ihnen entstehen einfach mehr Daten, oder?
Hey, wird das gerade live gestreamt? Nicht, dass du nachher...
Da gibt es nachher einen Raid, ja. Fertiges Mikrofon ja. Und so wird dann zerstört.
Schnell genau. Schauen, ob wir da Hörer aus den USA haben.
Nein.
Nein? Gut. Ah, der Gabriel ist immer noch dabei.
Ja, nein, ja, das habe ich noch erzählen wollen. Das ist so
sehr schön,
die neueste
ja.
Neuigkeit. Ich habe alles verlinkt, was ich da jetzt erzählt habe. Eigentlich, ja.
Ja.
Hast du gestern Abend jetzt verbracht mit der NSA-Zeugs lesen?
Sollte ich mir dann auch alles mal geben.
Ja. Es ist ich finde es spannend, also so ein bisschen gruselig spannend.
Ja.
Es hat so etwas von einer Krimi, einfach, dass es wirklich passiert.
Ja. Es wird sicher bald verfilmt.
Weißt du, der Typ mit den Illuminati da, der Dan,
irgendwas. Dan Brown.
Dan Brown, Prism. So. Ja. Based on a true story. Ja.
Kannst du mal davon ausgehen, was das passiert. Ja. Ist das gesehen, Thomas?
Mit dem. Ja, ich habe mich leer gequatscht, so, was Prism betrifft.
Gut, dann habe ich jetzt.
Vielleicht gibt es Follow-up nächste Woche.
Ja, das ist schön. Das nehmen wir dann gerne an. Jetzt kann ich da schnell noch ein kurzes einwerfen. Und zwar einfach, das habe ich auf Facebook irgendwie gefunden. Mhm. Oder ist mir irgendwie zugespielt worden oder so. Und zwar so eine SVP-Werbung aus der Romandie gegen da, die Wehrdienstabschaffungsinitiative. Mhm. Und da sieht man auf der linken Seite, also oben steht «Quel modèle de jeunesse voulons-nous?» links halt irgendwie so eine glückliche Familie mit dem Vater, der Soldat ist, und der Frau und dem Golf. Mhm. Armee de Milice steht drüber. Und auf der anderen Seite ist halt so ein versifften, drogiger Hippie. Und obendrauf steht Swiss sans Armee. Mhm. Und ja. Ich habe das amüsant gefunden, wie ich das gesehen habe. Also einfach, ja.
Ich habe am Gymnasium gelernt, wir haben einen Geschichtslehrer gehabt, der uns die ganze Geschichte beigebracht hat anhand von Karikaturen. Also wir haben zum Zweiten Weltkrieg, zum Kalten Krieg, wir haben eigentlich jedes grosse Ereignis haben wir anhand von Karikaturen sozusagen analysiert.
Das Spiel ist auch so gesehen.
Das und ist doch super. Ich finde das super irgendwie. Und ich hab genau das da habe ich wieder mal exerziert. Also an dem Bild habe ich wieder mal alles exerziert, was ich dazu gelernt habe. So alles rausgelesen. Und es ist echt krass, was in dem Bild sozusagen alles versteckt ist. Das ist mal interessant. Eben, also es gibt das Armeebild, oder? Der Soldat mit Frau und Kind.
Ja,
Punkt
richtig,
1,
ja.
Oder? Also,
das ist ein Sohn, es ist keine Tochter.
Das ist mein zweiter Punkt.
Es ist kein Zufall.
Genau.
Und da sehen wir einen Fußball.
Also grundsätzlich ist nichts Zufall auf dem Bild. Das ist ja. Eben, also links ist der Armeetyp, Soldat mit Frau und Kind. Und das Kind ist ein Sohn, wie du schon gesehen hast, oder? Also es ist keine Tochter, ein Sohn, oder? Und der Sohn wird später auch mal Soldat, also das ist eigentlich klar. Und er spielt Fußball, oder? Also sportlich und so. Und
er entspricht allen sexistischen Darstellungen, die man sich wünscht.
Ja, genau. Ja, also sie hat eine gute Figur, offensichtlich ein grosszügiges Dekolleté.
Und das Kind zeugt auch nicht von grosser Intelligenz.
Und sie lächeln alle, oder? Es geht ihnen wirklich gut, weil der Mann ist beim Militär, oder? Dann geht es einfach gut.
Und der Sohn hat schon die genau gleiche Körperhaltung wie der Mann.
Ja, das kommt auch schon. Also ja. Beide sind stolz mit hinterm Rücken verschränkten Armen, oder? Ja. Das ist so eine stolze Postur. Sogar die Frau eigentlich. Auch die Frau hat eine stolze Postur. Und im krassen Gegensatz dazu ist eigentlich die Schweiz ohne Armee, oder? Also er ist unrasiert. Er hat ein Che Guevara-Käppli auf, also so ein Möchtegern-Revolutionär. Auch so eine kurze Hose, das ist ja so, also nicht ordentlich, oder? Wo man irgendwie haarige Beine sieht.
Ja.
Er hat eine Nadel am rechten Arm, hat er einen Nadelstecker, also offensichtlich ein Junkie
irgendwie. Ja, Blutspende.
Das ist offensichtlich ein Junkie, also, und an der rechten Hand zeigt er innen, also der Familie zeigt er den Mittelfinger. Mhm. Offensichtlich. Auf der linken Seite aber das Peace-Zeichen. So.
Ja.
Also Victory eigentlich, ja.
Ja.
Und ihnen der Mittelfinger. Obwohl er ein Schweizer ohne Armee ist, hat er trotzdem eine Waffe an.
Mhm, mit einem Blümchen.
Wo aber ein Blümchen drin ist. So. Es ist so ein bisschen so, also eigentlich so die total Verachtung. Oder? Es ist direkt zwar eine Waffe, aber da noch ein Blümchen drin. und zeigt ihnen den Mittelfinger. Oder? Also,
das Lustigste ist eigentlich für mich, dass ich zuerst gar nicht gesehen habe, dass der links eine Uniform hat und das Gefühl hatte, dass rechts jetzt das Bild von der Schweizer Armee, das zur Zeit herrscht. Ich habe zuerst gemeint, es sei für die Abschaffung von der Wehrpflicht, weil die Soldaten laufen einfach genau so rum mit dem Bier im Zug und am Rumpöbeln. Und das ist mein Bild von der Schweizer Armee. Und dann habe ich gecheckt, dass der andere einen komischen Hut anhat und eine Uniform und irgendwie passt es dann nicht so ganz.
Ich würde es mal gerne ändern. Einfach da. Swiss sans Armee und einfach der Soldat lädt einfach normale Sachen an, aus der Familie, genau. Wo der auch so glücklich ist. Und einfach Arne de Millis und dann so ein Heini, so ein Wahnsinniger mit Waffen. Moment!
Wobei das Pornoheftchen fehlt noch. Mhm. Das gehört auch noch dazu zum Schweizer Militär.
Aber nochmal zurück zu ihm. Er hat dann eben so eine Hawaii-Hemd an und schaut völlig irgendwie schielend in alle möglichen Richtungen.
Ja, das ist, weil er kifft.
Und er kifft.
Ja. Und er hat noch irgendeinen Arafat-Schal, hat er auch noch oben.
Ja, ja, genau. Der schneidet ihm wahrscheinlich die Luft ab, das hat vielleicht auch noch mit dem Mikrofon zu tun.
Ja. Ist wunderschön, wunderschön.
Ist Strand. Sehr schön, ja.
Gell?
Hat mich auch gefreut.
Ja, man tut das dann verlinken, kann man das gerne anschauen.
Ja.
Und ja. Es gibt einen Link zu dem Bild. Ja, ja, Internet. Ist gut. Ja. Ja, das habe ich nur noch so kurz einwerfen.
Ja, das ist gut. Ich
habe es einfach amüsant gefunden. Und da denke ich, das findet ihr auch lustig.
Ja,
das ist sensationell.
Dann
sind wir durch mit dem eigentlich.
Oder? Ja. Das nächste ist unsere verzweifelte Suche nach vernünftigem Podcasting-Equipment.
Ja.
Kann man schon sagen. Und zwar haben wir ja da vorhin gemerkt, dass das alles so ein bisschen, ja, ist halt so eine Sache mit dem Equipment, das wir haben.
Wobei
es funktioniert schon recht gut und so.
Dass Musik zu früh fertig war, ist menschliches Versagen.
Das ist menschliches Versagen, das gebe ich zu. Ja, tut mir leid. Aber eben da auch vorhin, dass wir haben da ein bisschen Wackelkontakt gehabt. Und darum sind die verwirrt gewesen, dass man plötzlich nichts mehr gehört links. Aber das ist, ich habe das schon gewusst, dass das an dem liegt. Und, ja. Aber ihr habt nichts mehr mitbekommen davon, hoffe ich, also ihr Hörer. Auf jeden Fall, wenn wir neues Equipment uns anschaffen, haben wir ja schon mal darüber geredet, glaube ich. Mhm. Und zwar haben wir zuerst gedacht, wir kaufen uns ein grösseres Mischpult.
Ja.
Das wäre eigentlich auch die schönste Variante, weil so ein Mischpult, wie der Tim Pritloff das hier sagt, das strahlt einfach Ruhe aus.
Ja.
Es ist halt ein Stück Hardware, man kann anlängen und so. Es ist nicht so unverlässlich wie Software. Irgendwie. Mhm. Und das finde ich ist eigentlich noch cool. Das Problem ist aber, man findet irgendwie keine Mischpult zu einem vernünftigen Preis, wo man irgendwie zwei Sachen gleichzeitig, zwei Mixes kann haben und halt die dann auch direkt digital per USB oder Firewire in den Computer reinbekommt. Mhm. Falls irgendjemand so ein Mischpult kennt, bitte sagen Sie es. Wir finden keins. Ja, das Problem, also der Grund, warum wir das überhaupt wollen, ist eigentlich, um Call-In-Geschichten machen mit Skype und so.
Ja.
Also, um dort halt noch ein bisschen so andere Sachen zu experimentieren mit.
Ja, oder einfach auch mal, dass wir irgendwie haben abzocken.
Das kann ja auch mal. Das auch, ja. Das auch.
Kann auch mal sein.
Ohne, dass man jetzt gerade einen Double-Ender machen muss.
Ja.
Ja. Und ja, und jetzt sind wir halt dann gleich wieder dabei gelandet, dass man wahrscheinlich eher ein Interface muss haben.
Ja.
Ein Audio-Interface, also so ein Gerät, wo man halt mehrere Eingänge hat für Line-Signal oder für Mikrofon, direkt mit Mikrofon-Vorverstärker drin und so weiter. Und und dass dann halt alle die Kanäle gleichzeitig digital irgendwie im Computer erschienen und man dann halt Mixen im Computer macht in irgendeiner Software.
Ja.
Und auch dort ist es mir jetzt einfach nicht auf Anhieb gelungen, herauszufinden, wie man das macht.
Ja.
Und das finde ich eigentlich schon irgendwie recht bemerkenswert. auch beim Mischpult, wir haben uns dort eins rausgesucht, auch von Behringer, und dort hat es einfach im Internet widersprüchliche Informationen gehabt, ob das jetzt mehrere Kanäle ausgibt.
Ja.
So dass ich dann doch musste zu einem Fachhändler gehen und dort nachfragen, wie das denn jetzt ist. Und der hat mir noch bestätigt, nein, es ist nur ein Kanal, der rauskommt und ein Kanal, der reingeht. Genau wie bei dem Mischpult, den wir jetzt auch schon haben.
Ja.
Ja. Und das finde ich eigentlich schon irgendwie bemerkenswert, wie wenig oder wie schlecht halt einfach die Information dort irgendwie zu finden ist. Es ist einfach schon schmerzhaft alles. Man muss einfach wirklich stundenlang googeln, bis man das findet, was man eigentlich will haben. Und jetzt eben bin ich mir halt unsicher, bei dem Interface gäbe es dann halt natürlich eine Software dazu und so.
Und die ist halt darauf ausgelegt, dass man irgendwie Musik produziert damit. Mhm. Ich nehme an, dass das theoretisch schon alles irgendwie geht und so, was wir wollen machen, aber es ist halt alles völlig unklar.
Ja.
So. Weil das halt offensichtlich niemand anders macht.
Ja.
Es ist offenbar einfach keine Anwendung, dass du live zwei oder mehrere Kanäle im Computer bekommst und dann noch mit etwas mischst, das von extern kommt und wieder Sachen, ja, halt, es ist schon nicht ein einfaches Setup, ich verstehe das, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex.
Nein, eben, es ist, ja.
Und das Zeug, das Radio verwendet, ist wahrscheinlich viel zu teuer.
Ja, ja.
Ja, die also, haben halt Spuren für Tausende von Steinen.
Ja, eben, also wenn du ein paar Tausend, also sagen wir mal ab 1000 oder weiß nicht, wie viel.
Ab 1000 bekommst du so ein Digital-Mischpult
und das kann macht dann alles, weißt du? Okay. Aber du, das ist, willst du halt nicht ausgehen. So.
Das können wir ja crowdsourcen. Ich meine, euch in 250 Euro. Ihr müsst jeder einen Kaffee bei der SBB kaufen und dann werden dabei.
Das stimmt.
Genau. Nein, das stimmt, es ist. Ja. Es ist nicht das Problem, wir sind ja schon bereit, um das Geld auszugeben. Aber das Problem ist, Digital-Mischpult, die kann eigentlich viel mehr, wie wir bräuchten, oder?
Ja.
Mhm. Was wir eigentlich bräuchten, sind einfach mehrere Kanäle an so einem Ding, oder? Also das Ding ist halt, unser Lieblings-Setup wäre, dass wir drei zum Beispiel, oder wenn wir das vierte wären, dass wir so vier Headsets hätten. Jetzt wirklich ein Kopfhörer und ein Mikrofon dran. Und das hätten wir dann einzeln eingesteckt an den Mischpult. Und bei unserer Software hätten wir auch für jeden Sprecher einen einzelnen Kanal und für den Soundeffekt einen einzelnen Kanal und für jemanden, der auf Skype anruft, noch einen einzelnen Kanal, also, dass das alles zusammenkommt. Dass wir dann sozusagen ein Ding haben und dass wir sozusagen einzelne Spuren noch bearbeiten können. Oder dass wir sozusagen sagen können, ja, die müssen wir jetzt lauter machen oder irgendwie Soundeffekt leiser oder irgend sowas. Weil jetzt so landet einfach alles in einem Ding und du musst da einfach sozusagen richtig einstellen, dass alles sozusagen zusammenkommt. Jetzt haben wir nur ein, Mikrofon und dann geht es eh gut, oder? Aber sozusagen, wir denken halt schon einen Schritt weiter und dann wird es gleich kompliziert, oder? Weil das Setup ist schon einfach, aber danach wird es einfach kompliziert. Und vor allem halt eben nicht billig, so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Eben die Headsets sind nachher auch teuer, oder? Das
kostet also es kostet alles.
200 bis 300 Steine, das ist so ein richtig gutes Headset.
Ich als Hörer finde es sehr lobenswert, dass ihr euch da so viel Gedanken und Klangqualität macht, wo schlussendlich bei mir als Hörer ankommt.
Es müssen noch Leute sein.
Ja. Genau, aber es funktioniert. Alles und das ist dann beim neuen Mischpult alles besser, oder?
Ja. Alles. Immer.
Ja, dort haben wir halt dann wirklich einen eigenen Kanal, vermutlich hoffentlich für das, wo, wo immer eingeschaltet ist. Ja. Und
klar.
Das ist eigentlich das Ziel.
Das heisst, da weniger umschalten, es gibt weniger Fehlerquellen. Ja.
Ja. Wird alles besser. Nice. Und da jetzt ja auch Geld verdienen, kann man sich so teilen, die Kosten von dem her.
Ja.
Weil das ist jetzt alles gehört und fertig momentan.
Ja.
Ja. Ja, gut. Dann wären wir im Technischen eigentlich durch.
Genau, aber wir sind noch, bleiben noch beim Podcasting. Und zwar kann ich noch schnell erwähnen, dass ich zu Gast war beim deutschen Ponytime-Podcast. Also der ponytime.net ist die URL. Und das ist eigentlich, Ponytime ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt mit der Ponyzeit angefangen habe, Ponyzeit-Podcast aufzunehmen. Ja, das ist halt so die Inspiration für das. Und dort bin ich jetzt, eigentlich weil ich ja an der Galacon war und dort auf dem Podcasting-Panel. Und dort hat eigentlich noch jemand, eben noch der quasi der Chef soll dabei sein vom Ponytime-Podcast, hat auch soll dort sein, der hat es aber nicht geschafft, an Galacon zu kommen, leider. Ich hätte den gerne getroffen und so weiter. Nachher habe ich ihm halt noch geschrieben gehabt, ja, schade, dass du nicht gekommen bist und so weiter, er hat die gerne getroffen und so. Und dann hat er halt gerade gemeint, ja, er findet es auch schade und so weiter und ob ich echt bereit wäre, irgendwie mit ihnen als Gast quasi die Galacon-Revue passieren zu lassen.
Ja.
Und das habe ich dann gemacht und das kann man sich anhören und ich glaube, ich habe mich nicht allzu fest blamiert. Und ja, also es hat auf jeden Fall Spass gemacht und das ist wahrscheinlich der weiteste Reach, den ich je hatte in dem Internet. Mhm. Das ist auch mal so ein Erlebnis.
Ja.
Ja. Hat zwar noch nicht jetzt irgendwie gross Feedback gegeben oder so, aber ja.
Und Ferdi auf Hochdeutsch, oder?
Ich auf Hochdeutsch, ja.
Also für alle, die das hören wollen.
Ja. Ist jetzt nicht so spektakulär, glaube ich. Aber, ja.
Ja, du kannst es, glaube ich, gell? Das ist das Problem.
Ja,
dann ist es eben nicht so spektakulär. Beim Thomas wäre es wahrscheinlich spannend.
Ja, ich wüsste nicht.
Das wollte ich nur schon kurz erwähnen. Hast du schon gehört, Thomas? Noch nicht ganz.
Ich habe die erste 4 Stunden oder so gehört. Okay.
Also man kann auch dort so gut einfach die Kapitel hören, wo ich viel sagen dazu.
Ja.
Nämlich über Swiss Brownies und da das Poster, das dahinter uns steht.
Was übrigens so sensationell ist. Das ist einfach eindrücklich. Auch wenn man mit Ponys überhaupt nicht anfangen kann, das Poster ist geil.
Ja. Ah, ihr gehört jetzt von Bernhard.
Und wenn und, ich das sage, hey.
Ja, genau. Und halt über das Podcast-Panel, das dort an der Galacon war, bin ich auch noch recht am Referieren.
Mhm.
So habe ich dort so ein bisschen Monolog noch. Und ja, das sind so die Sachen. Ja, das ist nur das gewesen, eigentlich. Genau, dann habe ich noch ein bisschen Follow-up. Und zwar habe ich mal geredet über den Film Who Killed Johnny,
mhm.
Wo ja in den Kinos recht gefloppt ist und so weiter.
Mhm.
Und aber dort gibt es jetzt irgendwie noch Follow-up und Melanie Winiger hat gemeint, sie würde also mit der Young zum Braun alles drehen, außer Pornos. Das heisst, es gibt garantiert irgendwie mal noch wieder einen Film, wo man Melanie Winiger sieht mit Regie von Young zum Braun. Einfach nur so, falls man das will. Und so. Und ich werde da Artikel verlinken, kann man lesen. Und so.
Gut.
Und ja, nur das dazu. Ja.
Hat sie nicht Beachtung fertig, Charlie, eine halbe Pornorolle übernommen?
Ja, doch, schon so ein bisschen. Okay. Da gibt es ja auch eine Fortsetzung jetzt im Herbst.
Ah, schon?
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie es geheissen hat, aber ja.
Wo die Wehrpflicht abgeschafft wird, das wäre sicher noch lustig.
Das wäre sehr lustig, ja. Das wäre enorm lustig, wenn das gerade so gleichzeitig passieren würde. Ja.
Ja.
Genau.
Zum letzten Punkt.
Wir kommen schon zum letzten
Punkt. Sorry, mal schauen, schnell. Ob dort eher der Eindruck von der Familie links oder vom Junkie rechts entsteht bei dem Film.
Ja, ich glaube, ich weiß, auf was es rauskommt.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Familie genug also, spektakulär ist.
Also die Armee sponsert den ja jetzt auch nicht mehr. Der neue, beim Alten haben sie ja noch irgendwie...
Ja, dort haben sie ordentlich Geld reingebaut und sind nachher enttäuscht gewesen, dass die Armee nicht so gut wegkommt.
Blöd gelaufen.
Ja, das gibt es halt auch. Ja. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt.
Mhm.
Gut. Was leset, hört und schaut ihr?
Ich nicht wirklich, muss ich sagen.
Was nicht?
Also ich halt, ja, so, ja. Musik gibt es schon, aber nichts, was ich jetzt wirklich empfehlen kann. Grad.
Okay. Vielleicht nächstes Mal.
Nächstes Mal wieder.
Gut.
Ja.
Ich komme zurzeit so nicht viel, aber eigentlich bin ich da, James Bonds alle zu schauen.
Ah, ja, ja. Sollte ich auch noch.
Wir haben das letzte Mal eine Gästin gehabt, die auch die James Bond Box hat. Und ich habe die auf Geburtstag geschenkt bekommen.
Geil.
Ja.
Und jetzt sind wir die ganzen James Bonds am durchschauen.
Mhm.
Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir viele von denen so, genau so ins Kino setzen können.
Wirklich?
Und es wäre besser als jeder Film, der heute rauskommt.
Also ich finde sie mega amüsant, aber... Also ich muss da schon schmunzeln.
Es aber es, das ey, Show, es steckt so viel drin. Und die Filme, teilweise die Stellen, wo du heute schmunzelst, bin ich überzeugt, dass man bei der Hälfte von denen vor 40 Jahren auch schon geschmunzelt hat.
Mensch!
Es ist teilweise so übertrieben und teilweise auch extrem modern.
Ja.
Ich meine, beim Dr. No von 1962 hat es einen schwarzen Soldat. 1962 bin ich mir nicht sicher, ob das schon Realität war.
Ich glaube, die Schwarzen sind schon jetzt nicht.
Es ist auf jeden Fall kein Zufall, dass dort ein Schwarzer in der Armee gezeigt wird. Und das finde ich schon irgendwie von einem Film von 1962, finde ich das
ja okay, ich kenne die Thematik dort nicht, ob das wirklich so... Ja, das
und so vom Ganzen mit den Frauen und so hat der Bond schon recht verloren. Also der Weiberheld, der 1962 war, der ist er einfach nicht mehr.
Nein.
Der neue Bond ist einfach eher so der Loser-Typ und ich meine, die Filme sind gut, die neuen, aber es ist für mich einfach kein richtiger James Bond. Aber ich bin jetzt bei den Alten und
die... Das stimmt schon, es ist...
Es hat einfach einen Wert, die zu schauen und es ist auch nicht wirklich... Also sie haben alle das gleiche Schema, das stimmt schon. Aber
ja,
es
schon, okay.
Ist mir weniger langweilig, als wenn ich viele Filme schaue, die heute neu sind.
Das stimmt schon, aber ich muss da einfach kurz lachen, wenn es so... So gewisse Action-Szenen sind einfach herzig.
Also,
einfach so, du merkst halt so... wo das sie Tricks kennen. Also, du bist mit einfach heutzutage viel realistischere Sachen gewöhnt und du kannst dir gerade vorstellen, wie sie es drüllt haben. Und ich finde das mal lustig. Aber es ist okay. Also ich habe auch schon früher spektakuläre Szenen gegeben. Ich kann mich erinnern an der, wo sie wo sie mit dem selbstfahrenden Mercedes in der Ding, wo ist das?
BMW.
BMW, genau.
Entschuldigung, James Bond wird nie Mercedes fahren.
Ja.
Widerspricht mir, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist wahr.
Ja, es kann sein, ja. Er ist ein BMW, ja.
In der Tiefgarage mit Nokia.
Ja,
aber
wenn ist das 90er oder wie?
Das ist, glaube ich, schon der Brosnan.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist in den 90er. Okay, der ist schon ein bisschen neuer, darum ist die Szene relativ realistisch. Also, sagen Sie mal, gut gemacht, realistisch ist sie nicht, aber gut gemacht. So, du merkst nicht, dass sie, wo sie es trickst haben, sozusagen. Aber ja. Ja.
Und es hat auch viel früher noch mal das Auto gegeben, das hat unter Wasser fahren und so. Und das Lustige ist, das Auto ist gerade letztens verkauft worden, auf eBay, glaube ich sogar. Und das Auto ist wirklich gebaut worden. Mm. Und es hat unter Wasser funktioniert.
Krass.
Okay. Das Einzige, was sie getrickst haben, ist, unter Wasser ist das Auto geflutet mit Wasser.
Aha.
Und es ist nicht luftdicht gewesen.
Ja.
Aber das Ding ist unter Wasser, hat das können fahren. Einfach da drin ist im Wasser ausgesetzt gewesen.
Ja.
Und das finde ich schon geil, was sie dann eben auf Aufwand betrieben haben.
Ja.
Von etwas, was heute einfach mit dem Computer weggetrickst werden würde.
Ja, genau.
Und das finde ich hat halt schon irgendwie Stil.
Mm. Ja.
Das stimmt, sie haben viel mehr selber gemacht müssen. Ja.
Und ist auch recht geschichtsträchtig, eigentlich, ja. So filmgeschichtlich und so.
Ja.
Und ich weiss nicht, wenn ein Bösewicht so eine krasse Brille hat, eine Zigarre raucht und eine weisse Katze streichelt, hat das für mich irgendwie viel mehr Charme als die Bösewichte der heutigen Bonds, wo irgendwie das halbe Gesicht zerfetzt ist. Oder
ja,
so
ja, genau.
Also da ist irgendwie schon recht viel Klasse verloren gegangen bei dieser Serie.
Aber ich habe, als ich den Dr. No gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie bei Austin Powers, was das eigentlich für eine James-Bond-Parodie ist. Das ist mir erst dort aufgefallen, weil dort so viele Elemente sind genau von dort, dann ist es super lustig.
Ja.
Und ich habe die alten Bonds gerne gekannt, also nicht so gut gekannt, dass ich das jetzt nicht gemerkt hätte. Ich habe schon gewusst, dass es sozusagen Agentenfilm verarschen ist, aber dass sie so viel direkt aus dem Bond verarschen, ist mir nicht so bewusst gewesen. Ja, von dem her. James Bond, ja, das müsste ich wieder mal schauen. Stimmt, aber ich habe keine Box oder so, ich müsste mal das mal.
Das ist übrigens das Phänomen von IMDb auch ganz deutlich zu sehen. Der schlechteste James Bond ist lang, wie heisst er, Moonraker. Also der ist immer als schlechteste James Bond gehandelt gewesen. Mittlerweile ist es Die Another Day.
Okay,
wieso? Und wo Die Another Day aber ganz frisch im Kino war, hat er bei IMDb ein super Rating gehabt.
Ja.
Und mittlerweile hat er von den ganzen James Bond Filmen das schlechteste Rating.
Wieso?
Also die Ratings fallen einfach massiv, sobald Filme im Fernsehen und alles kommen und es einfach auch Leute sehen, die es nicht im Kino, wenn er ganz frisch ist,
ja,
die sowieso schon überzeugt sind und dann ins Kino gehen schauen.
Okay.
Das ist bei den Bonds fast am extremsten. Und ich bin eben auch überzeugt, dass der letzte, nicht der aktuelle, sondern der zweite vom, ich weiß schon gar nicht, wie er heißt, der zweite vom jetzigen Darsteller, dass der auch massiv fallen wird.
In ja, okay.
Jetzt der neueste, Daniel Craig, genau. Der neueste habe ich auch wieder relativ gut gefunden, zwar kein guter Band, aber ein guter Film.
Ja.
Aber der zweite von dieser Trilogie oder wie auch immer, der ist einfach grauenvoll gewesen. Und im Moment ist der noch relativ gut. Aber
Quantum of Solace.
Ja.
Genau.
Ja. Den habe ich sogar im Kino gesehen.
So schlecht gefunden.
Er ist Unterhaltung im Kino, aber kein guter Band. Also, ja.
Und der erste habe ich eigentlich okay, auch als Film von ihm gefunden. Aber halt nicht als James Bond. Für mich ist es einfach kein James Bond. Es passt irgendwie nicht ins Schema. Aber der neue James Bond will auch nicht der alte James Bond sein.
Ja, das ist so, schon okay. Ja.
Das heißt, zu dem haben sie sich, glaube ich, schon entschieden.
Das ist also eindeutig, das siehst du auch in jeder Szene.
Okay.
Ja.
Dann hast du noch etwas?
Ich habe noch etwas, ja. Und zwar ist mir das auch erst heute oder gestern aufgefallen, dass ich ja eigentlich die ganze Zeit schon Joxcast schaue.
Mhm.
Joxcast ist so eine...
Das kennst du sogar ein bisschen.
Das kennst du?
Ja, ein bisschen, aber nicht sehr gut.
Das ist so eine britische Firma inzwischen.
Ja?
Ja, ja. Also, wo so Game-Videos macht im Grunde genommen. Also alles, was irgendwie mit Gaming zu tun hat, auf YouTube halt. Und ja, das finde ich enorm unterhaltsam. Also sogar unterhaltsamer als selber die Spiele zu spielen, meistens. Und ja, also von dem her ist es noch cool. Also sie machen recht viel mit Minecraft, aber auch so Geschichten wie Civilization 5 haben sie eine Serie darüber und sie haben eine Serie über zum Beispiel Sims. Oder dann haben sie irgendwie verschiedene Indie-Games, die sie irgendwie spielen.
Mhm.
Ja. Und
Klingt noch cool.
Ja, es ist recht
cool. Ich muss die Games immer noch selber spielen.
Ja. Und was ich auch cool finde, jetzt in einer der neuesten Serien spielen sie Dungeons and Dragons.
Ja.
Und zwar so wirklich als Pen and Paper am Tisch hockend.
Okay.
Und du siehst die Leute da mal so mit Gesichtern und allem und wie die halt so sind. Und, aber es ist wirklich cool. Es macht sehr viel Spass.
Sehr viel Spaß. Also ich kenne nur den einen von den beiden. Er ist einfach so ein bisschen der Pause-Clown.
Der Simon.
Ja, ich glaube, der Simon. Und also ich kenne nur das ganz, ganz alte Zeug offensichtlich. Ja. Weil ja, ich kenne nur das Minecraft-Zeug. Und der hat einfach, sie sind einfach, früher haben sie gestartet als Hobby, glaube ich, einfach.
Ja, ja.
Sie sind einfach, keine Ahnung, sie sind in einem Spieler gewesen, haben vermutlich eine Skype-Verbindung offen gehabt und haben aufgezeichnet, was sie während dem Spieler erzählen.
Ja.
Sie ist damals vermutlich einfach langweilig gewesen und so. Aber der hat einfach sozusagen aus Langeweile in dem Spiel angefangen, mit Figuren reden, also so wiederkehrende Figuren. Und eine von denen ist der Professor Griswold.
Ja.
Und es gibt so einen Clip auf YouTube, da muss ich Tränen lachen, jedes Mal, wenn ich es höre. Das ist so lustig. Das ist einfach so eine offensichtlich alte Figur irgendwie, wo so mega lustig redet irgendwie. Und dann reden sie sozusagen im Spiel miteinander. Also du siehst beide Figuren miteinander reden und dann rennt der erzählt eben als Professor Griswold, was mit ihm gerade passiert ist. Und er fängt an zu singen. Aber es ist wirklich so instantan, ist nicht irgendwie probt oder so. Er fängt einfach an zu singen.
Ja, ja.
Da ist ein doofes Lied und so und du verreckst vor Lachen.
Da ist eh mega krass, der Simon, dass der so eine Stimme irgendwie imitieren kann und so. Das ist wirklich enorm unterhaltsam. Und dann eben die Hauptcharaktere sind der Simon und der Louis, also die Hauptmenschen bei dem Jokscast. Mit denen jetzt auch angefangen, die ursprünglich sind die nur zu zweit gewesen. Inzwischen sind das irgendwie 20 Leute, die Videos machen oder so.
Ja.
Und nochmal irgendwie 10 Leute, die irgendwie hinter administrativ Zeugs machen oder Webdesign oder also Kram halt.
Das sind richtig viele Leute.
Es sind richtig viele Leute inzwischen. Eine richtige Firma, die richtigen Büros und so weiter.
Krass.
Es ist der erste irgendwie Channel aus UK, wo irgendwie eine Milliarde Views gehabt hat.
Wow.
Okay. Und die haben alle, also jedes einzelne Video, das die rausgehen, hat hunderttausende Views und irgendwie sie haben, keine Ahnung, eine Million Abonnenten oder so, irgendwas Krankes.
Yeah.
Also sie sind wirklich heftig erfolgreich. Das ist also, mega krank.
Wenn ihr würdet Videos machen, hättet ihr wahrscheinlich auch mehr.
Das sage ich schon lange. Das sagst du schon lange.
Dann könntet ihr euch auch 10 Leute leisten, die das ganze Backend machen.
Genau.
Weil ich habe letztes Mal schon gesagt, man muss einfach so eine Kamera aufstellen und es einfach auf YouTube veröffentlichen, dann hätten wir da Views ohne Ende.
Ja, komm, das machen wir. Nur just to prove you wrong.
Ja, genau. Machen wir das. 2 Views der Bernhard, was mitleidet.
Ja, ich schaue dann auf meinem Handy, schaue ich es halt auf YouTube, aber das Handy bleibt trotzdem in der Tasche. Ist mir dann doch zu peinlich.
Nein, ich glaube auch nicht. Das passiert nicht so schnell.
Also, die Yogscast kann ich sehr empfehlen. Auch lustig ist, eine Serie, wo sie die heisst Trucking Tuesday. Dort machen sie es gibt doch die ganz schlechten, meistens aus Deutschland stammenden Spiele, wo irgendwas mit Trucking zu tun hat.
Der Truck Simulator und so.
Bla-Simulator, oder? Der Strassenwisch-Simulator.
Landwirtschaftssimulator
und der weiß nicht was Simulator und all die Spiele sind dort halt.
Hey, aber die werden gekauft.
Ja, offensichtlich, ja.
Also ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen über die Spiele, wo sie genau sich darüber abgelästert haben, was das für Scheiß ist und dann auch so Videosequenzen gezeigt haben. Ich meine, das ist irgendwie todlangweilig.
Ja.
Und dann haben sie aber gleichzeitig halt geschrieben, dass das ist eigentlich hauptsächlich ein oder zwei Firmen, die die ganzen Simulatoren bauen.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie einen Kohlekraftwerk-Simulator, wo du halt die Kohlekraftwerk-Autos fährst. Und das muss ein riesen Erfolg sein und da kann man ordentlich Geld damit machen.
Ja.
Aber ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn man so etwas spielen kann.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, denen dabei zuzuschauen, wie sie das spielen und so und einmal fast verzweifeln. Weil es erstens mal mega langweilig ist. Zweitens kommst du meistens gar nicht raus, was du überhaupt machen musst. Und dann das dritte ist noch, es gibt mega geile, weißt du, so Grafik-Glitches und so Zeugs und Bugs und alles, die dann plötzlich auftreten und sie verrecken vor Lachen, oder? Und so. Und das ist mega geil. Also, das ist der Hammer.
Also, die Grafik ist irgendwie so hoch fotorealistisch, aber einfach nicht mit der richtigen Engine. Also, es wird alles mit Texturen gemacht, habe ich das Gefühl. Und es ist einfach so übel.
Ja. Also, Trucking Tuesday, everyone. Das ist awesome.
Gut.
Ja,
ich bin fertig.
Haben wir es soweit.
Es ist Zeit für meine Zusammenfassung.
Es ist Zeit für meine Zusammenfassung, sehr schön. Ich habe mich vorbereitet während der Sendung. Mhm. Also wir wissen jetzt definitiv, der Bernhard existiert.
Moment.
Ja.
Ihr glaubt zu wissen, dass der Bernhard existiert.
Bravo dafür, dass du existierst, Bernhard.
Dankeschön. Da muss ich mich sich bei meinen Eltern bedanken.
Okay. Schlafphasenwecker sind awesome.
But then let's hide.
Und der Thomas und Mac, das ist auch Liebe. Auf den ersten Blick.
Absolut.
Schon immer gesehen, ja. Eigentlich.
Eigentlich immer.
Das ist schon ein Termin für die Hochzeit.
Schrebergärten sind nur für Bienzlis. Eigentlich unter Bernhard.
Unter Bernhard.
Fliegen ist zu billig und Flugzeuge gehen ständig am Boden kaputt. Wissen wir jetzt auch.
Ja.
Für die Lösung für die Überwachungsgeschichten ist einfach alles zu verschlüsseln oder mega viel zufällige Scheiß die Gegend rumzuschicken. So. Also, machen das, Leute. Und so, ist klar. Ihr wisst, was wir machen, unsere zwei Hörer. SVP-Werbung sind wie immer top und total angebracht und überhaupt nicht irgendwie beleidigend oder so irgendetwas. Also,
und ja. Super originell.
Ja, und auch, ja, genau, total originell.
Und wenigstens lustig.
Und überhaupt nicht populistisch.
Nein.
Ja, allein schon, weil es französisch ist.
Ja, jetzt. Ja. Und es ist wahnsinnig schwierig, gute Podcasting-Hardware zu finden. Also falls irgendeine so eine Audio-Klitsche mal irgendeine Serie machen für Podcaster, das wäre also ein Millionengeschäft vielleicht. Vielleicht
was,
auch nicht.
Was Serie,
also speziell machen? Eine Serie für Audio-Hardware für Podcaster.
Eine Serie, okay. Ja. Es gibt den Lautsprecher-Podcast.
Nein, ich meine jetzt Hardware.
Du kannst
irgendwelche Hardware-Manufaktur.
Aha, Leute. Aha, so ein Aha, ja.
Einfach mal Hardware für Podcaster.
Aha, Hardware für Podcaster, ja.
Du okay. Könntest ja einen Podcast über Podcasting-Hardware.
Das gibt's eben, der heißt, ja. Der, heißt der Lautsprecher.
Also nicht nur über die Hardware, sondern auch
über alles. Also, es gibt einen Podcast über Podcasting.
Wahnsinnig Meta.
Ja.
Wird auch produziert in der Meta-Ebene natürlich.
Ja, Fremdherr.
Okay. Und dann passt das alles.
Ja.
Ja. Und der Ferdi ist fremdpodcasten.
Ja.
Aber der Thomas hat
aber der Thomas Mac. Nicht. Thomas, wann gehst du eigentlich mal fremdpodcasten? Das kann ja nicht sein, dass du das nie machst.
Ich habe schon einen Spin-off geplant. Oh. Vermutlich schnappe ich dann mal das Mischpult, unser okay. Alte.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht nehme ich einfach aus dem USB-Mikrofon mit.
Okay.
Ich muss mal schauen, ja. Nein, ich habe schon eine Idee gehabt, die ich dir eh schon erzählt habe, aber ich müsste es mal umsetzen.
Ja, Tu es, Thomas. Tu es.
Ja.
Tu es.
Tu es. Tu es. Bacardi Cola. Tu es. Tu es.
Okay.
Ja, also, das war meine Zusammenfassung.
Du bist durch.
Ich bin durch.
Das heißt,
sind alle ein bisschen durch, glaube ich.
Wir sind alle ein bisschen
durch. Nach 2,5 Stunden.
But then let's hire.
Ja.
Nach geschlagenen 2,5 Stunden.
Ja.
Ich habe es ja genauso erwartet, eigentlich, dass es genauso lang wird.
Ich habe es auch genauso erwartet, ehrlich gesagt.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich traue, etwas zu sagen.
Genau.
Das war doch nicht das Problem, ja.
Nein, eigentlich ist genau gleich lang wie jeden anderen Podcast von euch, außer dass halt meine Sprechzeit noch dazu kommt.
Genau, so ist es doch.
Mit dem haben wir nicht rechnen können, dass ein Gast.
Nein, das, eben. Also.
Nein, es war sehr schön, dass du da warst. Ich habe mich gefreut, dass du Zeit gefunden hast.
Es ist sehr lässig, einmal zu sehen, wie der tolle, mein Lieblingspodcast entsteht. Und leider haben wir immer noch keine Autogrammkarte, sonst würde jetzt natürlich eine mit
20 Jahren. Das wollen wir auch haben. Kommt gleich im nächsten Mischpult.
Genau.
Nächste Iteration. Ja. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, wie euch, liebe Zuhörerinnen, mich bei euch zu bedanken.
Ja.
Und ich würde sagen,
fürs Zuhören.
Bis bald beim Zwangskast.
Genau.